gibt es ganz viel Information. Bei lockerer Konversation ist doch alles im Lot. Und egal, was du grad tust, das kann sicherlich warten. Mann, hör lieber zu, was die Jungs hier zu sagen haben. Der Tisch ist gedeckt, heute gibt's Themensalat. Und manchmal auch Beef, ja, das Leben ist hart. Es ist die zu dem Vinio, der Sascha und Endglaze. Du bist jetzt dabei und schon Teil dieser Fanbase. Das Herrenspielzimmer, hier führt kein Weg dran vorbei. Für dich gilt hier immer, lehn dich zurück und sei frei. Das Herrenspielzimmer, hier führt kein Weg dran vorbei. Für dich gilt hier immer, lehn dich zurück und sei frei.
Hallo liebe Community, hier meldet sich ein vom ESC stark beschädigter Stevino an diesem schönen Sonntag, wo die Sonne scheint und das Leben schön ist. Bei mir sind der gute alte Nomi, den ich gerade gar nicht gesehen habe, obwohl er im Channel nebenan war, und der gute alte Enklaes. Hallo Jungs, Jungs, wie wir im Norden sagen, Jungs.
Das hört sich ja furchtbar an, was ihr da im Norden sagt.
Hallo Jungs. Ah. Ja. Warum ist Nomi nicht da? Warum sagt der nichts?
Entschuldigung, ich habe doch dir schon da reingelabert, da wollte ich jetzt nicht nochmal mich aufdrängen.
Was hast du denn gesagt?
Ich habe nur einen Gruß da gelassen, aber ich habe direkt schon ein bisschen Angst. Ich hatte mich auf Fußball-Podcast gefreut und jetzt wollt ihr mich mit dem ESC angreifen.
Nein, ich glaube ihr nicht.
Podcast, definitiv.
Gott, war das gestern wieder eine Freakshow. Ich muss echt sagen, der irische Beitrag hat mich gebrochen. Habt ihr den gesehen zufällig?
Nee.
Den irischen Beitrag? Beitrag?
Okay. Sowas leider nicht. Tut mir leid.
Sehr, sehr gut. Das spricht sehr für dich. Ich nehme jedes Jahr vor, es nicht mehr zu gucken, aber es ist so eine alte Kröber-Familientradition. Ich habe den ESC schon geguckt, da war ich irgendwie 4 Jahre alt. Aber damals ging es auch noch um die Musik und jetzt ist es nur noch eine Freakshow. Und Tiffy aus der Sesamstraße hat gewonnen für die Schweiz. Das ist zumindest das, was in den sozialen Netzwerken zu dem Künstler, der Künstlerin, es ist ein non-binärer Künstler, der gewonnen hat, dazu steht. Tiffy aus der Sesamstraße hat gewonnen. Und Irland ist, glaube ich, Dritter geworden. Irland war irgendwie ein weiblicher Dämon, der den Teufel getötet hat von der Performance. Musik war völlig egal, war auch total scheiße. Aber die Performance war wirklich so, ja, lebendig, dass sie auf Platz 3 gelandet ist. Aber mich hat sie gebrochen.
Hat dir denn keine Musik gefallen?
Nee.
Also ich habe die letzten Jahre habe ich immer so 2-3 Songs zu meiner Playlist geaddet.
Ja, ich fand Israel ganz toll, aber da war so eine krasse Anti-Israel-Stimmung. Der Beitrag ist so ausgebuht worden, nachdem Israel aufgetreten ist. Und die ESC-Produktionscrew hat dann dieses Bibu-Rufe rausgefiltert. Und als die deutsche Jury kam, haben sie auch gebuht wie sonst was. Ich hab mich gefragt, warum buhen die jetzt in Deutschland aus? Und dann ich hab den Stream von Böhmermann und Schulz geguckt. Die haben das ja auch kommentiert. Und die haben erklärt, dass es da lag, dass wir Israel 8 Punkte gegeben haben. Das heißt, alle, die Israel Punkte gegeben haben, wurden auch ausgebuht. Und vor der Halle gab es Demonstrationen gegen Israel und Greta Thunberg war Teil dieser Demo und die wurde abgeführt. Und dann wurde der Niederländer disqualifiziert, weil er irgendwie hinter den Kulissen einer Mitarbeiterin gegenüber laut geworden ist. Das ist alles Sodom und Gomorra, ich sag's euch. Kann man eigentlich nicht mehr gucken.
Ja, vor allem ist es ja nicht der Gedanke eigentlich, ne? Also
dieses, nee, genau.
Also ich meine, okay, alle machen 0 Punkte nach Deutschland. Okay, das hat ja auch ein bisschen was Böses, aber...
Wir sind 10. geworden dieses Mal oder 12. Schön Mittelplatz.
Aber ich meine, also ne, ich wollte nur sagen, es war ja nicht immer richtig Friede, Freude, Eierkuchen, sondern auch ein bisschen gegen Deutschland. Aber
ja,
trotzdem gilt, ist es ja so eine diverse Veranstaltung und eben mit alle feiern sich gegenseitig und so. Und das ist schon ein bitterer Swing.
Naja, aber das ist natürlich dem Weltgeschehen. Also ich meine, es war immer schon eine politische Veranstaltung. Auch wenn das Leute nicht verstanden haben. Das war schon immer. Also zumindest solange ich mich erinnern kann. Ich weiß nicht, was damals mit ein bisschen Frieden und Co. war. Aber seit ich ESC geguckt habe, was ich ja durchaus 15 Jahre oder so geguckt habe, bis so 2 Tage nach Lena oder so, oder 2 Jahre nach Lena oder so. Keine Ahnung, dann habe ich
ja immer aufgehört. Fing auch der Untergang an, sehr gut da auszusteigen.
Das war ja immer politisch, ne? Also du wusstest ja immer, dass, keine Ahnung, Estland die Punkte von Lettland kriegt und andersrum und Deutschland kriegt von ganz vielen keine Punkte, weil Deutschland nicht so nett war in der Vergangenheit und das einige ausdrücken wollen und das war ja immer so. Allerdings muss man natürlich sagen, wenn es wirklich gute Songs waren, wurde das dann immer von der breiten Masse überstimmt. Ich denke, das war immer, weil das hat man ja bei Lena zum Beispiel gesehen.
Genau, Lena, ja.
Oder auch bei Raabs Auftritten. Ich meine, mit Wadahade Dude, da war er auch Sechster oder so, ne? Weil es ja einfach was
Fünfter, glaube ich sogar,
Besonderes war oder Fünfter, ja, keine Ahnung. Ich denke, das wurde immer überstimmt, wenn es dann gut genug war. Aber wenn es halt so, sag ich mal, graue Maus-mäßig war oder wenn die Entscheidung halt offen war für den Mainstream-Zuschauer, dann hat er sich natürlich für seinen Nachbarn entschieden, was ich ja auch gar nicht so schlimm finde, ne? Ist ja okay, wenn man danach Sympathie stimmt. Aber jetzt hast du halt einfach ein anderes Weltgeschehen, wo halt wirklich extreme Fronten sind, wie überall in der Gesellschaft. Und dann wirst du das natürlich auch beim ESC sehen, ne?
Ja, ja gut, aber es hat ja immer eher was Heilendes, ne? Also wie du gesagt hast, bisschen Frieden und so. Also das war, die Botschaft war ja schon eher immer die Richtung.
Ja gut, aber du musst natürlich die Situation der Demonstranten oder der Kritiker sehen. Das denken die ja, dass sie das tun oder. Also sie stehen ja für Frieden ein, denken sie.
Ah ja, nee, da hast du natürlich recht, das stimmt, ja.
Unabhängig, was man davon jetzt hält oder so, aber sie wollen ja einen Genozid verhindern, aus ihrer Sicht, in Gaza. Ergo sind sie ja für den Frieden. Also,
ja, du hast völlig recht. Sorry, es war ein bisschen blind von mir. Ich finde halt, ne, irgend so eine, ich weiß nicht, ob junge Musikerinnen, junge Musiker, wie auch immer, da zu attackieren, habe ich das Gefühl.
Ich glaube, man muss da, was diesen Konflikt angeht, echt extrem differenzieren, ne? Einer meiner Lieblings-Twitter, der Rolle Fuhrmann, den wir mal hier zu Gast hatten, glaube ich, der tweetet, ich bin für Israel, aber gegen diese rechte Netanyahu-Regierung und ich bin für Gaza, aber gegen die Hamas. Das finde ich ganz schön, weil das wirklich sehr differenziert ist. Ne? Es gibt halt nicht schwarz und weiß, das ist halt das Problem, ne?
Aber in unserer Gesellschaft ist es halt einfach nicht mehr so.
Genau.
Bei Social Media, viele Leute können halt absolut nicht mehr differenzieren und wollen es nicht und können es nicht. Das siehst du ja in jedem Thema. Das siehst du ja selbst
bei
Fußball. Also du siehst es überall wirklich in absurden Ausmaßen, wo die Leute überhaupt gar keine Grauzonen mehr kennen. Die können nicht mehr differenzieren. Die sind 1000% auf ihrer Sache. Und ehrlich gesagt, dieses ganze Israel-Gaza-Thema ist halt auch sehr komplex, weil du hörst von vielen Experten komplett unterschiedliche Sachen. Ehrlich gesagt weiß ich einfach schlichtweg als Außenstehender, der jetzt nicht vor Ort ist, nicht, was Israel da treibt. Also ob es wirklich, weil das Ding ist halt, es gibt auch viele Wissenschaftler, ne? Gerade jetzt war eine Expertin zumindest bei Thilo Jung, bei Jung und Naiv, und hat halt gesagt, sie sieht es als Völkermord an. Und die UN-Chart, die UN sieht das offenbar, oder der Gerichtshof. Entschuldigung,
warte, muss ich kurz einhaken, ne? An der Stelle. Also ich habe 1,5 Stunden gehört von dieser Expertin.
Und die war doch völlig, Ausschnitte gesehen.
Die war doch völlig lost, oder? Also hattest du einen anderen Eindruck?
Ich weiß es nicht. Aber, ja gut, aber, ja, was heißt, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ihre Argumentation fand ich habe nicht viel gesehen. Ich habe nur 2 oder 3 längere Ausschnitte von 5 Minuten gesehen. Ich meine, sie war alt, ne? Ich weiß nicht, vielleicht ist sie auch verwirrt, aber ich meine, das Ding ist halt, wie gesagt, ich bin nicht tief genug drin, um die ganzen Experten, die sie zu nennen, die anderen Professoren und Co., die offenbar der gleichen Meinung sind, um das einzuschätzen. Ich weiß es schlichtweg nicht. Das Thema interessiert mich ehrlich gesagt nicht genug, dass ich mich da jeden Tag jetzt 2 Stunden rein arbeite, was du ja machen müsstest, um da wirklich eine gute Meinung zu haben. Ne? Fakt ist halt, dass es natürlich eine sehr harsche Reaktion ist, aber es war halt auch ein sehr harscher Angriff. Aber es ist halt die Frage, können die Kinder in Gaza jetzt was dafür? Und dann hast du halt diesen Beschuss des Hilfskonvois und so weiter, der ja offenbar sehr gezielt war. Und dann hast du halt ganz, ganz viele verschiedene Meinungen und ich bin halt irgendwo in der Mitte und habe keine fucking Ahnung, was da passiert und weiß jetzt nicht genau, wo ich stehen soll. Aber
ich glaube, das ist ein guter Punkt. Das ist bei mir genauso. Das ist super schwierig da. Entschuldige, nur mir erzähl du.
Ich wollte euch einfach beipflichten beiden. Also ich glaube, das ist ja letztlich erstmal eine gute Position, sich beide Seiten anzuhören.
Na klar.
Ne, und das Gefühl zu haben, beide Seiten machen da Sachen falsch. Also diese Wissenschaftlerin, da hatte ich halt das Gefühl, Thilo Jung ist eigentlich, habe ich den Eindruck, eher tendenziell auch auf der Seite, Palästinenser zu schützen, so grob zusammengefasst. Mhm. Und als in seiner Rolle als Interviewer fragte sie halt immer wieder, ja, okay, also diese Sache mit dem Völkermord, das musst du mir jetzt erklären. Wie definierst du das oder sowas, ne? Wo einfach eine Wissenschaftlerin in der Lage zu sein sollte, das irgendwie zusammenzufassen. Ne? Mein Punkt basiert auf diesen Thesen und das sehe ich als nachgewiesen. Und wenn sie das nicht kann, dann habe ich einfach das Gefühl, kommt mir nicht besonders wissenschaftlich vor erstmal. Also, ne?
Keine Ahnung. Absolut. Also ich habe es jetzt auch nicht als ultimative Quelle gesehen.
Nee, wollte ich auch nicht.
Nur das Ding ist halt, also erstmal muss man ja überlegen, warum lädt Thilo Jung sie ein? Dann muss man überlegen, ich meine, ich sehe mal das große und ganze Picture, ne? Und versuche das zu sehen und versuche halt die verschiedenen Seiten irgendwie ansatzweise nachzuvollziehen. Und dann muss man zum Beispiel auch, ich meine, du hast halt viele Aktivisten, die auf Palästinenser-Seite sind. Und ich glaube halt einfach nicht, dass das Antisemitismus in großem Maße ist, weil ich nicht glaube, also das ist natürlich alles nur Glauben, dass eine Greta Thunberg zum Beispiel und ihre Jünger jetzt einfach nur gegen Israel schießen wollen. Ich glaube, eben in der Vergangenheit stand sie meistens bei dem, was sie gemacht hat, so für mich zumindest auf der richtigen Seite. Und dann muss ich natürlich hinterfragen. Auf der anderen Seite kann ich Israels Reaktion natürlich absolut verstehen, weil wenn man da irgendwelche wild gewordene Terroristen ins Land bekommt aus diesem kleinen, doch sehr kleinen Streifen, dann ist natürlich Dings. Dann guckt man sich aber die Vergangenheit an und weiß, meine Güte, es gibt Gründe, warum die ziemlich wütend sind. Und whatever, es ist einfach eine super komplexe Sache. Aber komplexe Sachverhalte kann man halt nicht mehr diskutieren heutzutage, weil nach 2 Minuten ja jeder auf irgendeiner Seite steht und, keine Ahnung, weißt du, sich irgendeinen Spruch tätowieren lässt, weil er so sicher ist, dass er richtig liegt. Und ich weiß schlichtweg nicht, was da abgeht. Und es gibt ja auch Kritik aus westlichen Seiten, ne? Biden sagt dann zum Beispiel, wir schicken keine Waffen mehr, wenn ihr jetzt Rafah angreift und so weiter, ne? Also es ist ja durchaus eine sehr, sehr verzwickte Situation. Und ich bin einfach, wie gesagt, nicht tief genug drin, um 100% zu sagen, wer da jetzt übertreibt Israel oder nicht, ne? Das ist ja die Frage. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung.
Ist es nicht so, dass Israel den Gazastreifen quasi komplett abgeriegelt hat und quasi keiner rein oder rauskommt und dass sie deshalb irgendwie Hilfskonvois beschießen und keine humanitäre Hilfe zulassen?
Naja, die meisten Hilfsorganisationen sind halt abgehauen, weil es zu gefährlich ist, ne? Mhm. Und ich meine, dann gibt's halt auch die ganzen Berichte über die UN, die offenbar geduldet hat, dass die Hamas sich da überall untertunneln, obwohl die ja vor Ort waren, ne? Die ganzen Hilfsorganisationen vorher, dass Israel da dann misstrauisch ist, verstehe ich auch wiederum. Wie gesagt, das ist einfach so. Ich weiß nicht, wann die Menschen dazugekommen sind, offenbar mit Social Media, alle Sachen so extrem simpel zu halten. Aber es ist einfach. Es ist einfach so simpel, offenbar sich auf eine Seite zu stellen und dann steht man da und dann ist man da auch für immer. Und ich weiß nicht, ich finde das so absurd. Also es ist halt so ein komplexer Konflikt, ne? Also seit so vielen Jahrzehnten. Und keine Ahnung, wenn du da halt nicht studiert hast, kannst du dir, glaube ich, gar keine 100%ige Meinung bilden. Aber natürlich kannst du trotzdem Kritik äußern, wenn du der Meinung bist, dass du auf der richtigen Seite bist. Und dann kann ich halt auch verstehen, dass viele Leute versuchen, den Palästinensern da im Gazastreifen zu helfen, weil natürlich ist es eine katastrophale Situation für die und natürlich sind da viele Kinder und so weiter, ne? Also, das muss man ja auch sagen. Aber gleichzeitig muss man halt auch verstehen, dass Israel sich verteidigen will und vor allem, dass sie natürlich so einen Angriff vermeiden wollen in der Zukunft, ne? Das muss ja auch verstehen. Stell dir mal vor, uns hätte Dänemark so angegriffen und hätte einfach, keine Ahnung,
wir wollen Sylt zurück,
da halb ausgerottet. Und natürlich würden wir dann wahrscheinlich auch reagieren und vielleicht würden wir halt auch zu hart reagieren. Und ich stelle mir vor, die USA würden das passieren. Keine Ahnung, da wäre ganz Kanada von der Landkarte getrieben bereits. Da würde kein Baum mehr stehen. Also, ja, ist auch so.
Ja, klar, das ist klar.
Das muss man halt einfach, ne, das ist halt kompliziert. Und Israel hat natürlich noch einen Grund, hart zu reagieren, weil sie natürlich Stärke zeigen müssen, da wo sie immer sind. Das vergessen halt auch viele. Ich meine, wenn sie keine Stärke zeigen, ne, dann sind halt noch 1000 verrückte andere Organisationen um sie herum, die sie jederzeit gerne ausrotten wollen. Von daher, ich kann halt, wie gesagt, beide Seiten verstehen. Und,
ja, keine Ahnung. Ja. Was ich ganz spannend finde, ist diese ganze, wie nennt man das? Dieses ganze Brainwashing trifft es nicht, aber diese, also ich habe Schüler, ich bin ja jetzt wieder in der Schule und ich hatte Vertretung in der Klasse, wo ganz viele Deutsch-Türken in der Klasse waren und ich habe dann gesagt, irgendwie hab Vertretung, ich habe es gerade erst erfahren, ich habe jetzt nichts vorbereitet, beschäftigt euch bitte einfach jetzt leise, vielleicht wollt ihr Hausaufgaben machen oder was Sinnvolles lernen, lalala. Und dann haben die das gemacht und dann sah ich so ein paar Deutsch-Türkinnen mit dem Handy rumfuchteln und hab dann einfach versucht, das zu ignorieren und leise zuzuhören. Da ging es wirklich darum, dass sie das eine zu der anderen gesagt hat, du, hast du die App noch nicht? Und was für eine App? Sagte die andere dann, ja, ich hab hier so eine App und die hat recherchiert und gibt dir alle Läden raus, die irgendwie in irgendeiner Form was mit Israel zu tun haben oder israelische Führung haben oder sonst was. Da ist dann sowas dabei wie, wie heißt denn nochmal dieses Kaffee-Imperium? Weiß ich jetzt nicht, egal. Aber also,
Starbucks?
Ja, genau, danke. Starbucks zum Beispiel hat irgendwie israelische Wurzeln in irgendeiner Form. Und das wird schon quasi an Kinder, wir reden hier von 6., 7. Klasse, an Kinder herangetragen, dass sie sich diese App runterladen, um auch bloß nicht irgendwas zu kaufen, was israelisch ist, in irgendeiner Form.
Und ja, wird's finster auf jeden Fall.
Finde ich halt auch. Das finde ich halt auch finster. Und ich habe das Gefühl, dass das so in der muslimischen Welt so ein bisschen rumgeht. Bei türkischstämmigen Deutschen fällt mir das extrem auf. Auch so in Pausengesprächen, wenn ich Aufsicht habe, lausche ich immer so ein bisschen. Da wird auf dem Schulhof drüber diskutiert, wirklich. Und ja, also die gesamte muslimische Welt hasst Israel einfach so. Das heißt, Israel ist quasi, was Enk jetzt gerade richtig gesagt hat, von Feinden umgeben und muss natürlich Stärke zeigen, ne?
Mit so einem kompletten Statement tue ich mich ein bisschen schwer, aber
ja. Ja. Ja nicht komplett, ne? Weil man sieht ja, dass Ägypten vergleichsweise, die haben sich ja angefreundet in den letzten oder angenähert in den letzten Jahrzehnten oder Saudi-Arabien vor allem natürlich, die ja ganz gut damit harmonieren und dann auch geholfen haben beim Angriff von Iran und so weiter. Es ist nicht komplett so, aber ich denke, für viele Bürger ist es definitiv so in diesen Ländern.
Ich fand auf jeden Fall spannend, Omid Nuripur, der Grünen-Politiker, habe ich neulich irgendwie einen längeren Podcast oder irgendwas gehört, weiß nicht mehr genau. Und der erzählt da eben auch, dass er eben aus dem Iran ursprünglich kam und eingewandert ist nach Deutschland und da in der Schule erstmal Sachen gelernt hat, die er einfach ursprünglich anders gelernt hatte. Und ich glaube, das kann man ja erstmal sehr nachvollziehen, ne? Dass das nicht irgendwie groß hassgetrieben ist oder so, dass irgendwelche Kinder damit irgendwie ne, brutalem Hass aufwachsen von vornherein, sondern dass die natürlich einfach Sachen aus einer anderen Perspektive beigebracht kriegen und die vielleicht auch ein bisschen einseitig sein kann. Und insofern, ne, die Leute dann gar nicht unbedingt das Gefühl haben, sie sind irgendwie in einer relativ extremen Position, sondern quasi einfach
in der normalen.
Ja. Ja, so. Und also in der nachvollziehbaren auch, ne, weil sie im Zweifel eben eine Seite gar nicht gehört haben jemals. Aber also das mit den Geschäften, das finde ich halt so eine üble Geschichte, weil was du vorhin gesagt hast, mit man kann, ne, die israelische Regierung und so weiter, dieses Regime kann man natürlich kritisieren. Aber
so die Israelis übrigens selbst auch, nur so nebenbei, ja. Ne? Ist nicht so, dass Netanyahu da der Volksheld des Jahrtausends ist, die vorher, bevor das passierte mit der Hamas, da gab's ja, ich meine, er wollte ja mehr oder weniger den obersten Gerichtshof abschaffen, damit er selbst wahrscheinlich in Zukunft nicht verurteilt wird. Das war natürlich smart, also die wollten relativ ein bisschen Politik von vom Strafrecht irgendwie trennen und was weiß ich. Und da hatten sie ja viele Reservisten zum Beispiel gesagt, sie würden nicht mehr für Netanyahu in die Armee gehen und so weiter. Natürlich hat der Hamas-Angriff sie dann wieder ein bisschen besser geeint, aber da gibt's auch genug Kritik. Ne? Ist nicht so, dass da jetzt 100% der Israelis hinter Netanyahu stehen.
Nur so und umso absurder finde ich es dann, ne, wenn sich Leute, die ausgewandert sind, ne, mit israelischen Wurzeln von mir aus, in anderen Teilen der Welt irgendwie Sorgen machen müssen, weil sie das Gefühl haben, sie werden einfach trotzdem mitgehasst. Also wenn die vielleicht sogar, weil sie das Regime da nicht gut fanden oder die politische Entwicklung in Israel da nicht mehr leben, ne, mag zumindest für einige wenige so stattgefunden haben, sich dann trotzdem Sorgen machen zu müssen, zum Beispiel in der deutschen Großstadt, das finde ich wirklich absolut absurd. Und wie gesagt, das geht so ein bisschen auch halt, ne, an so junge Musiker beim ESC, wo einfach, also ne, du magst recht haben, Enklaes, dass das eine politische Veranstaltung auch ist, aber ich finde, das muss man anders äußern können als junge Musiker angreifen, wenn die jetzt nicht gerade eine Kriegshymne
singen. Das ist halt eine sehr einfache Bühne, ne?
Ja, genau.
Deine Meinung auszudrücken, und es ist halt deutlich leichter, das anders zu machen. Also deutlich leichter, als es anders zu machen. Ist halt leicht, wenn du der Meinung bist, du möchtest Kritik äußern, dann pfeifst du halt den israelischen Beitrag aus. Ne? Das ist halt einfach vergleichsweise eine einfache Statement, was möglichst viele Leute erreicht. Von daher kann man es halt auch verstehen.
Apropos, ne? Einfach, also, einfach ein Themawechsel, ein anderes einfaches Thema. Ich weiß nicht, ob wir darüber schon geredet haben. E-Sport World Cup, haben wir da ein bisschen drüber diskutiert?
Keine Ahnung.
Sagt euch nichts?
Nee.
Okay, aber ich wollte mit euch darüber reden, weil ihr ja Sports-Washing-Experten seid. Und das passiert im E-Sport jetzt auch immer mehr.
Bist du mal ein bisschen leiser, Nomi? Bleib beim Mikro.
Okay.
Es schwankt so ein bisschen bei mir zumindest.
Ja, ich habe mich zwischendurch ein bisschen weggedreht, kann sein, dass ich gefailt habe.
Bleib davor.
E-Sport World Cup. Ich glaube, so kurz haben wir schon drüber gesprochen, weil ich mich erinnere, dass du dich schon beklagt hast, dass die Teams in den EMEA-Masters auch ordentlich eingekauft haben, also die Saudi-Teams ordentlich eingekauft haben, zum Beispiel aus Korea, um starke Teams aufzustellen bei den.
Ich habe mich gar nicht beschwert, nein.
Okay, oh, dann habe ich es völlig falsch. Na gut. Also das passiert zunehmend auch im E-Sport, dass mit Geld aus Saudi-Arabien alles möglich gemacht wird, wie eben im Fußball natürlich auch, ne? Und eben zum Beispiel jetzt ein großes, wirklich sehr, sehr großes E-Sport-Event stattfinden soll oder stattfinden wird im Juli. Und da sind viele Spieletitel mit dabei. Zuletzt waren dann die News zum Beispiel, dass League of Legends und TFT auch dabei sind, also Riot letztlich auch mitmacht. Und das hat immer so ein bisschen einen schrägen Einschlag, weil man natürlich das Gefühl hat, dass sowohl diese Spielehersteller als auch die Organisationen, die E-Sport-Organisationen, die dann da mitmachen werden, sich alles Mögliche im Pride Month auf die Flaggen schreiben. Und man dabei jetzt nicht den Eindruck hat, dass sie einen großen kulturellen Wandel in Saudi-Arabien irgendwie vorantreiben wollen oder so.
Wo findet das Event genau statt? Weiß man das?
In Riad.
Ah ja.
Ich glaube, 60 Millionen ist der Preispool über die verschiedenen Spieletitel und ne, das machen halt alle mit letztlich. Die ganzen großen Spielehersteller machen mit, die ganzen großen Organisationen machen mit. Und ich finde das ein bisschen perfide und also deswegen war ich so ein bisschen interessiert an eurer Position, weil bezüglich der WM in Katar haben wir
ja
viel darüber geredet.
Ich gerade sagen, ne? Ja, genau, das ist parallel, ne? Das wird einfach eingekauft, ne? Da werden die Organisationen, die vielleicht ethisch damit ein Problem haben, die werden einfach mundtot gemacht, indem sie einfach 10 Millionen überwiesen kriegen. Oder zumindest die Leute. Ich meine, man hat ja diese Doku gesehen, was alleine da an die Verantwortlichen von Bayern München da geflossen ist. Irgendwie zwei Rolex-Uhren und so weiter. Karl Rummenigge, mit dem er am Flughafen erwischt wurde und nicht verzollt hat und so. Ich glaube, das ist halt das Perfide daran. Ne? Auf der einen Seite hier Regenbogenflagge und Respekt und so weiter. Aber ja, das wird mit Geld ganz schnell das Mindset geändert, so, weißt du? Also das glaube ich. Die dir verantwortlich sind, werden einfach irgendwie in Form von Geld bestochen worden sein.
Genau, und bei der WM in Katar haben wir viel darüber geredet, könnten einzelne Fußballer sagen, ja, nee, da mache ich nicht mit. Ob sie sich dazu entscheiden können, auch nur. Mit 20 große Chance, Fußballweltmeister zu werden, unendlich Sichtbarkeit zu kriegen, verlangt man von so jemandem da nicht hinzugehen. Ne? Oder Nancy Faeser, die sich da auf die Tribüne setzt mit dem Regenbogenarmband als kleines Zeichen der Revolte. Also, ne? Oder die zugehaltenen Münder, also ne, das wurde ja alles, sagen wir mal so, da haben einzelne Akteure ja auch ein paar Zeichen versucht zu setzen, aber mein Gefühl war immer so ein bisschen, das ist dann schon zu spät. Also ne, man müsste quasi vorher auf politischer Ebene sagen, ja nee, das darf es nicht geben, das erlauben wir nicht oder so. Weil dann ist es immer, der nächstkleinere hat keine Chance. Also ne, wenn es jetzt im E-Sport so ist, okay, die Spielehersteller haben gesagt, wir machen mit, dann ist die Konsequenz, dass die E-Sport-Organisationen, die viel mit den Spieleherstellern zusammenarbeiten, dann auch sagen, ja gut, dann machen wir auch mit, zumal wir ja die 10 Millionen dringend brauchen. Und dann ist jeder einzelne kleine E-Sport-Spieler und jeder E-Sport-Caster, der gerade seine Wohnung gerade so die Miete bezahlen kann, der dann das Angebot kriegt, komm vorbei nach Riad, spiel um 10 Millionen und wir geben dir eine Startprämie von, was weiß ich, 20.000. Also sind keine
Zahlen. Sie bekommen auch Startprämien, krass.
Nee, okay. Sorry, das habe ich jetzt erfunden, aber.
Ja, aber ist ja wahrscheinlich dann, dass du die ganz Großen kriegst, dass sie da hinkommen.
Was es auf jeden Fall gibt, ist, dass die, also tatsächlich gibt es da Informationen, aber ich bin nicht ganz so im Detail informiert, aber ich weiß, dass die großen E-Sport-Organisationen incentiviert sind, in verschiedenen Spieletiteln anzutreten. Deswegen werden jetzt gerade TFT-Spieler, gab es quasi keine Organisation. Ne? Also es war fast niemand in irgendeiner Organisation. Es gab zwei Spieler für das französische Team Carmine Corp. Aber jetzt zum Beispiel wurden gerade zwei Amis und zwei Kanadier für Fnatic eingekauft. Und da ist halt ganz klar, die sollen beim E-Sport World Cup mitmachen.
Okay.
Ja. Also ich bin da ja sehr geteilter Meinung generell. Ne? Ich war schon bei Katar besonderer oder nicht deutscher Meinung unbedingt, weil ich der Meinung bin, dass wir uns halt schon auf sehr hohe Pferde setzen im Westen. Und ich denke, alles zu boykottieren, was aus irgendeinem Land kommt, wo wir mit unseren Werten eventuell nicht so viel weiterkommen, ist halt ziemlich hochnäsig. Und ziemlich fragwürdig, weil ich denke, es erstens ist es nicht aufhaltbar, weil wir immer noch in einer kapitalistischen Welt leben. Das heißt, aufhaltbar ist es anyway nicht. Wenn Saudi-Arabien mit endlosen Mitteln den Fußball kaufen will, dann können sie es zumindest zu Teilen auch schaffen und kriegen dann halt so jemanden wie Ronaldo in ihre Liga und kriegen dann halt auch eine WM bald wahrscheinlich, ne? Das heißt, aufhaltbar ist es anyway nicht. Und deswegen denke ich, dass man da einfach mit leben muss und sagen muss, ja gut, klar, aber dann seid ihr halt auch im Mittelpunkt der Kritik. Na, weil wenn ihr dann schon im Sportmittelpunkt seid, und daran haben wir uns ja alle gewöhnt, ne? Saudi-Arabien hat ja auch einige Fußballvereine unter Vertrag, nennen wir es mal, oder so gesponsert, dass sie denen eigentlich gehören. Wem gehört denn Saudi-Arabien eigentlich? Man City? Ist Man City Saudi?
Ja, klar schon, ne? Und Paris halt, ne?
Ja, aber irgendwer ist auch Katar, oder? Newcastle? Ach, keine Ahnung. Es ist ja, wie gesagt, das weiß man ja auch gar nicht. Ist ja auch wurscht. Es ist einfach. Ich weiß nicht, ob du das alles boykottieren möchtest. Viele dieser Länder, Katar, Saudi-Arabien und Co., selbstredend sind die in Menschenrechten und Co. noch behind. Aber die haben ja auch durchaus Entwicklungen, ne? Muss man auch sagen. Wir in unserer kurzen Lebensspanne als Menschen
aber das ist genau
sehen
der
das Punkt, natürlich nicht so deutlich, ne?
Also genau, das würde ich absolut zugestehen. Und also ich würde sogar sagen, ne, wenn man Interesse hat plötzlich an E-Sport, dann würde ich sogar sagen, ja krass, das ist ja richtig. Also ne, weil E-Sport, würde ich sagen, steht eben für ganz viel Vielfalt und so weiter. Wenn man da sich öffnet als Saudi-Arabien und sagt, okay, da haben wir Bock drauf, das finde ich erstmal quasi eine gute Aussage. Aber dann ist halt die Frage an zweiter Stelle, ne, wer macht das in Saudi-Arabien? Sind da einfach irgendwelche E-Sport-Fans, die das schon seit 10 Jahren selber betreiben und jetzt Bock haben, ein Turnier auszurichten? Nein, das ist ein großer Staatsfonds. Ne? Da hat man schon das Gefühl, okay, dann ist es vielleicht nicht mehr so passionsgetrieben, sondern halt wirklich Marketing. Ja, ne? Das ist halt das Erste. Und das Zweite ist, wenn es dann so ist, dass zum Beispiel keine Frauen mitmachen können, was weiß ich, ne? keine schwulen Spieler, wie auch immer. Also ne? Keine Ahnung, was die Restriktionen sein könnten. Aber dann würde ich halt sagen, nee, dann kannst du es nicht mitmachen. Weil das ist dann... Ne, dann würdest du ja sagen, dass das, wo die E-Sport-Werte oder wo E-Sport auch für steht, nämlich für diese Vielfalt, das würdest du dir kaputt machen. Dann würdest du eben sagen, okay, nee, wir machen E-Sport nur letztlich, ne, um Wettkampf zu haben und um Geld zu verdienen. Und dann, finde ich, verlierst du auch ganz viel. Und das, diese Entscheidung muss quasi nicht irgendwie der eine kleine koreanische StarCraft-Spieler machen, sondern sowas müssen halt diese großen Organisationen machen, die sich das dann sonst viel auf die Flaggen schreiben.
Ja, aber die machen das obviously nicht, weil sie halt Kapitalismus getrieben sind. Und wenn sie da ganz viel Geld kriegen, sind sie natürlich dabei. Das heißt, dann kannst du halt einen ganz großen Aufschrei aus der Fanszene wieder haben, den wirst du aber nicht überall hinkriegen, weil ja auch nicht alle Länder im Westen geeint sind oder in der alten Welt, was auch immer, wie du es nennen möchtest, ne? Das hast du bei Katar zum Beispiel ja auch sehr gut gesehen. Ich meine, Südamerika hat überhaupt gar kein Problem damit. Also so 0,00000 Problem. Asien hatte kein Problem damit. Der Einzige, die ein Problem damit hatten, war Europa, wenn wir ehrlich sind. Sonst gab es niemanden auf diesem Planeten, der ein Problem mit der Katar-WM hatte. Das heißt, es sind natürlich unsere Werte und nicht die Werte der gesamten Welt. So, und wenn jetzt, ne? Wie gesagt, ich denke, man muss immer die Entwicklung sehen. Bei uns in Deutschland waren viele dieser Sachen, die wir jetzt überall auf der Welt als absolut selbstverständlich erachten, wie zum Beispiel Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau, ne, keine Homophobie und alles Mögliche. Das war bei uns ja auch nicht so. Also ja, genau. Ich finde, in der Geschichte immer. Das ist halt auch ein wandelnder Prozess, auch in diesen Ländern. Die sind dann halt teilweise auf der einen Seite aus religiösen Gründen, auf der anderen Seite aus entwicklerischen Gründen. Man muss ja einfach verstehen, wo Katar und Saudi-Arabien und Co. und Dubai alle herkommen. Ich meine, das war alles fucking Wüste. Die sind aus dem Nichts groß geworden wegen dem Öl, alle. Und natürlich sind die nicht, das hört sich so böse an, nicht so weit entwickelt, aber ne, also so weit entwickelt von Menschenrechten und Co. wie wir, weil wir mussten durch die Hexenjagden und Co. durch über irgendwelche Jahrhunderte. Und da hättest du ja auch gesagt, what the fuck, was ist das denn? Würdest du, ne? Das ist genau, halt, deswegen das meine ich mit diesem hohen Pferd, auf dem wir sitzen. Wir sitzen auf so einem hohen und schönen Ross. Aber wir hatten halt natürlich alles genau das in der Geschichte auch. Und an dem Punkt, wo wir es überwunden haben, haben wir gesagt, die gesamte Welt muss es jetzt auch überwunden haben, sofort. Ja, aber so geht das halt nicht.
Nee, ist aber auch nicht, was ich verlange. Also ich würde da sagen, natürlich kann man da miteinander verhandeln und darüber reden und sagen, okay, ist jetzt sehr kompliziert. Ne, also was es sich mag meinetwegen so sein, dass also in Saudi-Arabien ist ja so, wenn ich es richtig verstehe, einfach schlicht religiöse Gründe und wenn man da über einzelne Aspekte verhandeln kann und das irgendwie hinkriegt, da einen Kompromiss zu machen, dann kann ich da auch sehen, dass da irgendwie ein Fortschritt gemacht wird. Ne? Wenn aber keine Verhandlungen stattfinden, sondern einfach nur gesagt wird, okay, wir geben das Geld, wir stellen die Bedingungen, dann finde ich, ist das für eine, wie du sagst, europäische, westliche Organisation, finde ich, problematisch.
Ja, natürlich ist es problematisch. Das würde ich ja niemals abstreiten.
Na, weißt du, was da drin steckt? Das glaube ich auch so ein bisschen. Die Organisationen haben ja gar nicht so zum Beispiel das Problem, dass sie irgendwie großen Fankult aufgeben würden. Ne? Also ich denke zum Beispiel Eintracht Spandau, die würden sich sehr schwer tun, sowas mitzumachen.
Ja, klar. Ja, aber das ist auch wieder, weil es eine deutsche Organisation ist, die noch so fangetrieben und fangesteuert ist. Das ist ja Fnatic zum Beispiel einfach nicht. Fnatic hat sich seit über 20 Jahren etabliert und gibt es große Fnatic-Fans? Klar gibt es Fnatic-Fans, aber ich denke nicht, dass das die Masse ist. Ich zum Beispiel mag Fnatic, aber ich bin ja kein Fnatic-Fan. Ne? Ich mochte Fnatic damals in den Counter-Strike Go, CSGO Anfangszeiten mit Olaf und Co. Wie geil war das denn? Und ich mochte Fnatic obviously wegen League of Legends, aber ich bin ja kein Fan. Das ist ja genau das, was wir schon mal besprochen haben, ne? Dass die diese Organisation es nicht hinbekommen haben, das Gleiche zu machen wie Fußballorganisationen. Dass du so Ultras genau. hast oder so, das hast du ja nicht. Ergo haben die halt nichts zu verlieren.
Genau, das ist, was ich meine. Dann sagst du ja letztlich auch, du magst sie nicht wegen der Werte, für die sie stehen oder so, sondern du machst es im Prinzip einzelne Teams mit
bestimmten Spielern. Ich mochte ihren Erfolg.
Ja, so. Genau. Und dann, ne, dann ist es eben nur Competition und Geld. Und das würde ich sehr bitter finden, wenn das Ergebnis wäre.
Ja, aber es ist ja, also ich meine, jetzt gehst du nur auf E-Sports. Ich denke, dass das Saudis und Co. machen halt überall in jedem Sport ist. Zum Beispiel Schach war ja auch Dubai, Saudi-Arabien. Ich habe keine fucking Ahnung mehr, wo die letzte Schach-WM war. Die haben ja, also das ist ja auch alles da. Die kaufen halt alle möglichen Sportarten ein. Alles, was nicht festgetackert ist, holen sie zu sich. Gibt ja auch gute Gründe dafür. Ne? Sie wollen halt auf die Weltbühne, sie wollen als guter Gastgeber und Co. dann irgendwie da sein und halt zu den Großen mitgehören und sich halt vom Öl alleine lösen, dass sie da, weißt du, weil vor 20 Jahren hat ja jeder gedacht, das ist in Saudi-Arabien, ja, das sind irgendwelche komischen Scheiß in der fucking Wüste und die haben halt Öl. Ja, es ist ja so.
Das ist ja, es ist so, es ist so.
Aber da hätte ich ja gar nichts gegen, ne? Stell dir mal vor, ich würde, ne, wäre, also, ne, die wären mit einem ähnlichen Wertesystem wie ich unterwegs. Dann würde ich immer noch sagen, ey, also ich weiß jetzt nicht, Fußball-WM in der Wüste, das scheint mir wirklich keinen Sinn zu ergeben. Ja, aber ich würde es nicht haten, weißt du? Also ich würde nicht sagen, da dürfen die Fußballspieler eigentlich nie mitmachen. Ne, weil es hat einfach eine andere Dimension. Es ist noch viel größer als einfach nur, weil wenn man sich selber vorstellt, okay, ich habe jetzt plötzlich mitten in der Wüste unendlich Geld gefunden, dann ist es ja sogar was Zusammenbringendes zu sagen, okay, wir laden alle hier zu uns ein, große Party zu feiern in verschiedenen Sportfesten und so weiter. Das ist ja erstmal was Sympathisches.
Ja, aber so hat ja die Menschheit noch nie funktioniert, ne? Ist ja nicht so, dass jemand, der ganz reich wird, auf einmal der Nette wird und sagt, ich mache da eine Party mit allen und möchte alle teilhaben lassen. So funktioniert die menschliche Natur ja einfach nicht. Was passiert ist, als sie Öl gefunden haben und Geld gefunden haben in der Wüste sozusagen, ist halt, dass sie überall, diktaturähnliche Strukturen aufgebaut haben, die das in Zukunft darauf hatten und haben halt gesagt, cool, wir haben jetzt hier ein riesengroßes Land und ich bin reich für immer. Das ist ja das, was überall immer passiert. Und so ist die
Menschheit. Ich hätte eine große E-Sport-Party gemacht.
Ja, einige würden große E-Sport-Party machen, die meisten bauen halt irgendeine Monarchie auf, genau wie wir das auch gemacht hatten, deswegen hatten wir überall Königreiche und Co. An dem Punkt, wo du Reichtum ansammelst, wirst du halt andere Leute unterwerfen, das liegt halt wirklich, wenn du die Geschichte anguckst, in der menschlichen Natur und halt überall so, kannst bis in Ägypten zurückgehen, ist genau das Gleiche. Okay. Ne?
Aber also wie gesagt, ich frage euch ja mit dem Bezug auf Fußball, weil meine Frage letztlich so ein bisschen ist, findet ihr, irgendwas muss da passieren? Also eine Kleinigkeit, eine kleine Geste. Ne? Nancy Faeser, die auf der Tribüne mit dem Armband sitzt. Also, ne?
Ich denke, du kannst immer kritisieren. Das habe ich bei Katar ja auch gesagt. Ich war ja auch happy als oder was heißt happy? Ich habe das ja supported, dass die deutsche Nationalmannschaft dann diese Geste mit der Hand vor den Mund gemacht hat. Ich denke, sowas kannst du alles tun. Ne? Ich denke nur, dieses generelle Boykottieren bringt erstmal nichts und bringt dann halt auch nur Hass auf dich selbst, basically. Weil wir Deutschen standen nicht gut da bei der WM in Katar. Das denken wir, aber das taten wir nicht in der Welt. Nur so nebenbei. Also es ist nicht so, dass die ganzen gesagt haben, oh, die Deutschen sind aber cool. Nee, es war eine lächerliche Geste. Ich bin trotzdem für die Welt, ne? Ich bin trotzdem der Meinung, dass es richtig war. Ich finde, du kannst immer ein Statement bringen und du kannst immer dich dagegen äußern, wenn irgendwas gegen deine Werte verstößt. Aber ich glaube halt nicht, dass volle Boykotte oder sonst was irgendwas bringen. Also wenn es jetzt nicht um Nordkorea geht oder so, ne, das ist dann nochmal eine andere Sache. Ich denke halt, dass viele dieser Länder, das ist halt das, was überhaupt nicht angesprochen wird, halt auch durchaus auf einem Weg sind, auf einem Entwicklungsweg, ne? Ob Katar oder Saudi-Arabien und Co. Saudi-Arabien, das hört sich jetzt so doof an, aber das ist halt ein großer Deal. Ich glaube, in Saudi-Arabien durften dann die Frauen irgendwann vor 6, 7 Jahren irgendwann dann Auto fahren. Das ist ja eine Entwicklung, weißt du? Weil vorher durften die das nicht, die durften nur daheim sein. Also die gehen ja in die, ich denke, die gehen einen ähnlichen Weg wie wir, weißt du?
Die ja, brauchen wenn halt die Geschichte viel mehr Zeit. Mit Khashoggi nicht parallel auch noch passiert wäre, weißt du, dann...
Gut, aber das ist ein politischer Mord von einem Regime. Natürlich, das macht Putin alle 2 Tage und wir haben ihn hofiert. Also ich finde, das ist halt ein bisschen hochgehängt, weißt du? Also natürlich ist das schlimm, natürlich musst du das kritisieren, natürlich musst du das aufarbeiten, aber das ist ja nicht so, dass das jetzt eine saudi-arabische Sache wäre, dass die das erfunden hätten.
Nee, aber ich also weißt du einfach, das ist letztlich, was ich meinte, weil das halt so ein großes, so auf dieser großen Ebene ist. Ne? Also ich habe zum Beispiel kein Problem mit chinesischen E-Sport-Fans, die einen TFT-Turnier organisieren, zusammen TFT-Turnier zu veranstalten. Weil ich jetzt nicht einfach sage, der ist Chinese, der ist, weiß ich nicht, der hat irgendwas Böses vor. Weil ich das absurd finden würde. Aber dadurch, dass es eben diese große staatliche Ebene ist, glaube ich,
China ist aber ein sehr gutes Beispiel. China ist aber ein sehr gutes Beispiel. Müssen wir nicht alles, was in China passiert, eigentlich auch boykottieren? Weil, ich meine, wir wissen, dass die mehr oder weniger Konzentrationslager haben für die Minderheit. Ich habe den Namen vergessen.
Uiguren?
Uiguren. Ja. Wir wissen, dass die generell politische Gegner obviously in den Knast werfen. Das tun die alles. Und trotzdem haben wir unglaubliche Wirtschaftsbeziehungen mit denen. Also ich meine, so große, dass basically kein Produkt in deiner scheiß Wohnung nicht irgendwie auch in China gemacht wurde. Damit können wir leben offenbar. Und wir können auch damit leben, wenn die sowas wie die Olympischen Spiele kriegen. Hab da keinen großen Kritik gesehen. Wann war es? 2008 Peking? Ich glaub schon. 2006? 2010? Keine fucking Ahnung. Irgendwann war Peking. Damit haben wir überall kein Problem. Also deswegen, das ist halt auch eine sehr fragwürdige, weißt du? Weil die sind zu wichtig für uns, offenbar. Ergo akzeptieren wir das. Und dann bin ich halt auch, also ich, wenn ich jetzt wetten müsste, würde ich nicht sagen, dass das Saudi-Regime mehr politische Gegner und Co. auf dem Gewissen hat als unser Winnie-Pooh aus China. Ich denke, dass das sehr ähnlich sein wird oder mehr. Und dann ist halt die Frage. Und dann willst du alles Böse auf der Welt bekämpfen, kriegst du halt nicht hin. Ich denke, du kannst immer nur Veränderungen anstoßen, weil es ist halt einfach nicht dein Land. Du hast da halt einfach nichts zu sagen. Und wie gesagt, aus unserer Sicht gehen Veränderungen halt immer super langsam, ne? Aus einer einzelnen Menschensicht. Aber wenn es halt generell in die richtige Richtung slidet, und ich denke, das tut's bei vielen dieser Länder, das dauert aber halt. Das hat bei uns, wie gesagt, auch gedauert, das dauert immer. Und ich glaube, dann muss man...
Erstmal nicht selber zurücksliden.
Nee, nicht zurücksliden, aber...
Nein, ich meine wir.
Achso. Achso, ja, genau. Wir müssen auch aufpassen, dass wir nicht selbst zurücksliden, so sieht's eben aus, ne? Das ist ja... Wäre das schade, wenn Saudi-Arabien auf einmal voll gut dabei ist, so in 20 Jahren und wir sind wieder zurück. Ja, das ist halt die Gefahr, ne? Also deswegen finde ich es halt immer komisch, aus so einer erhabenen Position, auch aus so einer privilegierten Position dann alles schlecht zu reden. Und alles, was nicht wirklich genau basically unserem Gesetzbuch folgt, dann halt zu sagen, das geht nicht. Ich bin zwar überall auf der Seite von uns, aber ich kann halt verstehen, warum es in anderen Ländern auch noch nicht so ist. Und ja gut, bei Sportswashing generell kann man es natürlich kritisieren, was die da machen. Das ist ja klar, ne? Also man weiß ja, mit welchem Ansporn das passiert. Ist ja klar, ist ja nicht irre, weil die alle Fußball lieben. Oder E-Sport. Logisch. Ja, aber was willst du jetzt machen? Ah, die lieben alle E-Sport. Die Scheiß. Die stehen da rum und gucken jeden Tag und schreien TSM, TSM. Glaub nicht. Weiß nicht. TSM gibt's nicht mehr, ne?
Soda hat immer große Donations gekriegt. Für seine WoW-Arena-Karriere. Könnte schon gut sein.
Da gab's doch damals diesen einen auf Twitch, der da random irgendwie die Monster-Donations rumgehauen hat, ne?
Ja.
Steve hat abgeschaltet.
Nö, genau. Also das Ding ist, ja, ich finde auch, dass man sich aufhalten kann. Und ich glaube, es lohnt sich auch nicht. Also klar, ethisch ist es eine Katastrophe, finde ich nach wie vor. Aber wir können es, also ich weiß, es ist eine sehr oberflächliche Betrachtungsweise, aber wir können es nicht ändern. Was passiert, wenn man mal den Mund aufmacht, hat man bei der WM gesehen, irgendwie plötzlich hassten alle
Deutschland, ja, das
ist alle krass. Deutschland irgendwie gehasst. Und auch gerade diese, ich sag mal Promo, aber das ist nicht das richtige Wort, diese, wie heißt es denn? naja, dass dann auf einmal Unwahrheiten verbreitet werden, nur um uns dann reinzuwürgen so. Also, dass dann auf einmal Bilder von Mesut Özil, nachdem sich unsere Spiel alle den Mund zugehalten haben, nachdem dann plötzlich Bilder von Mesut Özil da im Stadion von den Arabern hochgehalten werden, so gesagt wird, ja, wir hätten Özil ja aus der Nationalmannschaft aus rassistischen Gründen, beziehungsweise weil er Moslem war, rausgeschmissen. Und deshalb sollten wir mal die Fresse halten, was schlicht und einfach eine Lüge ist. So, und das wird dann da als Wahrheit verkauft irgendwie, weil sie mit dem Gegenwind da nicht klarkommen. Und ja, wenn man mal was macht, dann schneidet man sich ins eigene Fleisch, weil dann sagen andere Nationen hier, der Belgier, wie heißt der, Hazard, sagt dann irgendwie so, ja, ich bin ja hier, um Fußball zu spielen und nicht mein Gastgeberland irgendwie zu kritisieren. Und das ist dann so die verbreitete Meinung, so. Das heißt, ja, Geld kauft halt alles ein und Geld kauft also plötzlich Sympathien ein für das Land, wovon man das Geld gekriegt hat, so. Das ist halt ein Kampf gegen Windmühlen leider.
Und ich denke, gerade die WM in Katar hat halt auch deutlich gezeigt, dass, auch wenn wir uns im Recht sehen, ne, dass das halt nicht automatisch auch das Recht der Welt ist. Also, was die als Recht empfinden. Weil, wie gesagt, es hat niemanden interessiert außerhalb Europa. Also, es hat wirklich niemanden gejuckt. Also, du hast gesehen, wie viele, also vor allem Südamerika, die waren völlig euphorisch, Asien sowieso, Afrika hat das sowieso nicht interessiert. Wieso sollte Afrika das interessieren, ne? Also, da ist basically in 90% der Länder ein schlimmerer Zustand in Sachen Menschenrechten und Co. Warum sollten die sich echauffieren? Das ist ja absurd. Es hat wirklich niemanden gejuckt. Und als wir uns dann natürlich auf so einen Dings stellen und uns sagen, ja, aber das ist falsch, was ihr da macht, denn ihr habt Leiharbeiter schlecht behandelt, was wir definitiv kritisieren können und auch sollten, finde ich, das war alles richtig. Aber wenn du das dich dann halt so hinstellst und das so mit erhobenem Zeigefinger halt der ganzen Welt sagst und dann bist du noch Deutschland, dann hast du natürlich Angriffsfläche ohne Ende, ne? Also
ja.
Obviously, es ist ja völlig klar, weil die sagen dann
aber auch, warum suchen sie sich, warum, wenn wir so viel Angriffsfläche bieten, warum suchen sie sich dann eine Lüge aus dafür, so? Mesut Özil wäre aus der Nationalmannschaft geschmissen worden,
das
aus
rassistischen Sachen ist, du hast genauso gut gehört, was zur Hölle will Deutschland sich da einmischen, wissen die nicht, was vor 80 Jahren passiert ist und so weiter, das war
okay,
ja genauso
kritisch. Das habe ich nicht gehört, aber okay.
Ja, nein, natürlich. Was denkst du, was die erzählt haben? Aber es ist ja auch, also wie gesagt, also viel hat auch einfach gesagt, was regen die sich auf? Ich hab's im internationalen Reddit zum Beispiel auch mitbekommen, wo natürlich dann viele Europäer auf der Seite waren, ja, meine Güte, wir müssen das halt kritisieren und es wäre kein Problem, wenn sich unser Verband zurückzieht. Wir sind auf der Seite, gerade so Dänen und Deutsche und Co. Aber selbst innerhalb von Europa ist es ja nicht eindeutig. Es ist nicht so, dass Italien jetzt große Probleme hatte. Die waren auch nicht, also zumindest in meiner Wahrnehmung, waren die nicht, weißt du, die hatten nicht so große Probleme. Das heißt, selbst in Europa gibt es ja noch sehr große kulturelle Unterschiede, wie stark wir auf so Sachen beharren, wie hoch wir das werten, ne? Und ich denke, Deutschland ist da halt ganz, ganz weit vorne. Also wir, was ja gut ist, was wir ja positiv werten können. Die Frage ist halt nur, ob wir dann nicht lieber im eigenen Land kehren sollten erst und dann allen anderen Ländern.
Du kannst halt schlecht 80 Jahre zurückkehren, das ist ja das Problem, ne?
Nee, sowieso nicht, aber wir haben ja heute auch noch ein paar Probleme und ist ja also, weiß nicht, ist ja nicht so, dass wir auch in Deutschland jetzt 1000% geeint werden bei diesen Sachen. Und dann ist halt die Frage, ob man durch die Welt tanzen muss und jedem erzählen muss, wie sie es machen müssen. Und es gibt da absolut Gründe für beides, finde ich, ne? Auf der einen Seite, wie gesagt, bist du aus einer Position, dass du das tun darfst. Vor allem, bei Saudi-Arabien ist es halt nochmal komplizierter. Wir liefern denen doch dauernd Waffen, oder? Seit Jahrzehnten. Ja. Ist das nicht
ja,
so?
Ja. Ja,
weil wir bewaffnen die doch die ganze Zeit. Wir verdienen doch auch noch damit. Also es ist wirklich, weißt du, mir fällt das super schwer da.
Ja.
Ja, das ist so nur ekelhaft. Ich meine, entweder sagst du halt, nee, wir machen nichts mit denen, weil das ist ein böses Land. Oder wir sagen, ja, wir kritisieren Sachen, aber eigentlich sind wir Freunde.
Ist doch genau das Gleiche.
China, ja sowieso. Ich meine, wir kommen ja gar nicht klar ohne China, ne? Wir haben
ja eben
Medikamente und Co. mehr, die uns den
Haaren abfehlen. Stell dir mal vor, du darfst nicht mal bei Temo bestellen. Was ist denn dann los?
Alter, geht ja, die dann Welt ist alles unter. Vorbei. Nee, aber da gab es große Dokus drüber, ne? Wie abhängig wir von den Medikamenten aus China sind. Wir haben einfach keine Produktion mehr. Wenn die einfach sagen, hier, wir machen kompletten Handelswege, Boykott basically und wir liefern euch nichts mehr, dann sind unsere Apotheken morgen leer basically, ne? Also ist nicht so gut, sich davon so abhängig zu machen, glaube ich. Aber nun gut, was weiß ich schon. Mit russischem Gas hat's ja funktioniert.
Ja.
Ja, ist alles sehr komplex. Und ich glaube einfach, um beim ersten Thema dann sozusagen zu bleiben und bei dem, ist es alles super komplex immer, ne? Und das ist ja das Problem, was wir in Social Media Welt heutzutage haben. Da gibt's keine komplexen Themen mehr. Da tweetest du 100 Zeichen raus Und irgendjemand liest das und dann ist er sicher, dass das Problem ist gelöst. Also genau so ist die Situation und ich bin jetzt auf dieser Seite. Das ist halt absurd. Es hat halt immer alles viele, viele Seiten der Medaille. Nicht nur zwei.
Tolle Überleitung. Du kritisierst Schiedsrichter auf Twitter. Habe ich das richtig gesehen? Nee, im Gegenteil, ne? Du hast Schiedsrichter verteidigt.
Ich ja. Aber der Steve, der ist durchgedreht in dieser Woche sozusagen. Nur Unfug auf Twitter von sich gegeben.
Ist eine Unverschämtheit, stimmt nicht. Also für mich, sorry, aber für mich kann Schiedsrichter das 2:2 nicht abpfeifen. Also ist, man weiß nicht, ob das 2:2 so geworden wäre, weiß man ja gar nicht richtig, weil die nicht mehr weitergespielt haben. Aber das ist ein Skandal.
Lass mal zum Fußball One-One-One gehen und so nach und nach arbeiten. Ist ja viel passiert.
Ja. Also gerade ist übrigens St. Pauli aufgestiegen. Gratulation nach Hamburg.
Und Gratulation auch an Kiel gestern.
Ja, gestern, genau. Also. Es ist im Prinzip ist in der zweiten Liga alles durch. Ja. Hamburg kann nicht mehr Dritter werden. Düsseldorf ist sicher Dritter. Und Pauli und Holstein-Kiel sind aufgestiegen. Und zwei norddeutsche Mannschaften. Auf St. Pauli freue ich mich ganz besonders, weil ich immer so, weil mein einziger Schwiegerpapa großer St. Pauli-Fan ist, für den freue ich mich. Habe ich auch gerade schon geschrieben. Und ja, also Pauli ist auf jeden Fall eine Bereicherung.
Ja, total verdient. Auch verdient über die Saison. Beide Mannschaften, Kiel auch. Vor allem Kiel ist ja natürlich ganz besondere Sache. Ihr erster Bundesliga-Aufstieg. Ich glaube, sie waren Bundesliga, aber sie waren Gründungsmitglied, oder? Irgend sowas?
Ja, ich meine ja, genau.
Weiß
ja.
Gar nicht. Aber ich glaube, sie waren mal, aber ich glaube, sie sind noch nie aufgestiegen in die erste. Ich glaube, so war es. Ach, keine Ahnung. Vielleicht waren sie auch einfach vor der Bundesliga in der ersten. Irgendwann waren sie auf jeden Fall mal da oben, aber daran erinnert sich kein Schwein mehr, was noch am Leben ist. Ergo, Gratulation zur ersten Liga, das erste Mal seit immer.
Und, ja, die waren ja schon so nah dran einige Male. Also Kiel hat es auch verdient. Auch wenn die HSV-Fans Kiel hassen wie die Pest.
Das ist schön.
Ist auch nicht schlecht. Ja, ist auch nicht schlecht, aber ich gönn's Kiel. Okay. Die haben eine gute Saison gespielt, finde ich.
Ja, absolut. Vor allem hat es ja keiner erwartet. Also zumindest nicht so. Ne? Es ist ja nicht so, dass sie jetzt so einen übertrieben krassen Kader hätten oder so. Haben einfach gute Arbeit geleistet, genau wie St. Pauli auch. Haben sie beide verdient. Freut mich. So, und Lautern ist so ziemlich gerettet, wenn ich es richtig sehe. Ja. Das freut mich auch. Einfach auch, wenn ich Lautern eigentlich nicht mag, aber ich möchte trotzdem nicht, dass sie in der dritten verenden. Das ist immer so eine Sache. Ich mag es auch nicht, dass die Kickers irgendwo in Timbuktu sind. Ich hasse die Kickers Offenbach zwar wie die Pest, aber das hilft dir ja nichts mehr, wenn du sie nicht mehr siehst. Du willst den Hass ja auch vor Augen haben, ne? Ja, ist ja wirklich so. Ich meine, das ist,
willst du ich möchte nicht, dass der HSV aufsteigt. Ich habe da gar keinen Bock drauf. Die können gerne unten bleiben.
Willst du sie in der vierten sehen? Komplett?
Nee, natürlich nicht. Die können für immer in der zweiten Liga bleiben. Ist okay für mich.
Ja, ich hätte auch die Kickers in der zweiten gerne gesehen. Dann hätte man immer so runterspucken können und sagen können, ihr Idioten. Aber jetzt ist es so unbedeutend. Jetzt denkst du, du trittst ein Kleinkind oder so. Weißt du,
das ja, genau, mehr. Ja.
Da kannst du nicht mal mehr drauf rumschlagen. Die sind schon am Boden. Ja. Ah, okay. Nee, aber gehen wir Champions League. Das war ja crazy.
Ja, das war wirklich Spiele. Crazy.
Also, wir haben gestartet mit Dortmund am Dienstag. Ja. Und ich fand
ein bisschen... Posten?
Also, keine Ahnung, was PSG da getrieben hat, aber ich fand es ein bisschen arg absurd, muss ich sagen, da wie viele dann instant auf die Idee kamen zu sagen, Hummels muss wieder in die Nationalelf und alles, das ist der beste Verteidiger aller Zeiten und Schlotterbeck auch, wenn das also Spiel eigentlich auf 4-1 ausgehen kann. Das ist ja einfach so. Und zwar beide eigentlich. Also naja, das Hinspiel war noch ein bisschen besser, aber das Rückspiel, also ich meine, im normalen Spiel geht das doch einfach mit 3 Toren für PSG aus, mindestens. Jetzt kann man natürlich, Hummels hat trotzdem ein super Spiel gemacht, beide, überragend, absolut. Ja. Aber die gesamte Dortmunder Defensive jetzt hervorzuheben, weil die einfach zu blöd sind, den Ball ins Tor zu schießen, man treffen halt auch den Pfosten. Also wenn du 6-mal innerhalb von 6-mal, 2 Spielen... Ja. 6-mal treffen die den Pfosten. Da kannst du ja nicht sagen, wir haben 2:0 gespielt, das lief alles perfekt.
Noch dazu, aber sie haben ja 2:0 gespielt.
Ja, absolut, sie haben es
ja auch verdient. Pfosten ist ja nun mal kein Tor, ne? Es hilft ja nichts.
Ich freue mich ja absolut. Aber ich finde es immer so fragwürdig, Spiele nur anhand des Ergebnisses zu bewerten.
Ja, du hast schon recht.
Ist es ein Ergebnissport? Aber
Dortmund schon in den Viertelfinals am besten, muss ich sagen. Also mich hatte das nicht überzeugt, dieses komische 3-3, das war ja wild, was die da, was war das, Man City gegen hatte. Und das Rückspiel war dann relativ schwach, das Elfmeterschießen, da hatte man auch das Gefühl, keiner kann Elfmeterschießen. Also ja. Die haben mich insgesamt nicht so richtig überzeugt und Dortmund fand ich da eigentlich schon besser. Und im Hinspiel fand ich Dortmund auch klar die beste Mannschaft von den 4 Halbfinalmannschaften. Deswegen, also ich sage ganz klar, Dortmund locker Champions League-Sieger, wird free.
Hast du gesoffen oder was? Naja, egal.
Also meine Voraussage, ich habe gedacht, irgendwie keine deutsche Mannschaft kommt ins Finale, weil einfach PSG und Real die großen Favoriten sind. Und ich auch Geld darauf wetten würde, dass Real das Ding gewinnt, weil die einfach so abgezockt sind. Und
ja, genau, das ist auch das Ding. Ja, die waren ja auch beide einfach besser. Also generell hätte das natürlich auf sportlicher Ebene, wenn man die Spiele bewertet, hätte es natürlich gesagt, PSG und Madrid kommen ins Finale, sind ja beide besser gewesen. Also Am Ende ist es ein Ergebnissport und am Ende hat Dortmund das natürlich mehr verdient. Aber man muss natürlich immer trotzdem auch sagen,
ja, also ich weiß nicht, dass ob Real besser war. Also die doch, haben, denen ist lange nicht was wirklich Gutes eingefallen nach dem 0-1.
Real war deutlich besser, finde ich.
Also, findest du, ja. Ich finde, Bayern hat das hervorragend gemacht. Aber gut, das 1-0 für Bayern fiel aus dem Nichts. Da muss ich dir schon recht geben. Das war dann so eine Einzelaktion von Alonso.
Kaum was. Also Madrid hatte schon relativ, Vinny hat ja da gemacht.
Ja, die hatten schon ein paar Chancen. Muss man sagen. Aber gut, ey, wenn du in Madrid spielst, dann kannst du auch kein Feuerwerk. Ich fand Bayern im Hinspiel eigentlich besser, wenn ich ehrlich bin. Ja, das 2-2. Ja, das, ja, so. Aber ja, vielleicht war Real den Tick besser. Aber was ich sagen will, ist irgendwie, du bist quasi weiter. Es ist die 87. Minute und du fängst dir zwei Dinger. Das ist halt, ich weiß nicht, ob man da sagen kann, ja, Bayern arrogant oder Tuchel hat schlecht ausgewechselt oder was weiß ich, auch was. Aber Bayern hat sich ja gut präsentiert. Die waren halt auf Augenhöhe mit Madrid. Und dann diese elendige Szene dann in der Nachspielzeit, wo quasi bei der anderen Szene von Real irgendwie das richtig gepfiffen wurde, dass nämlich erstmal das Tor geschossen wurde und dann kontrolliert wurde, ob es abseits ist. Und Bayern quasi fast identisch irgendwie dann eine Riesenchance hat und der pfeift halt sofort ab. Das ist ja schon
fahrlässig. Also ich finde die ganze Diskussion natürlich völlig absurd. Generell ist es halt einfach ein Fehler. Das hat der Schiedsrichter auch sofort gesagt und der Linienrichter auch. Was die Leute, also es ist halt einfach ein Fehler. Das machen wir nicht mehr, seit wir den VAR haben, ne? Vorher wäre es ja kein Problem gewesen, weil wenn er abseits gesehen hat, ist ja egal. Aber jetzt, wir haben halt den VAR und du pfeifst sowas natürlich nicht ab. Das war ja auch nicht 5 Meter irgendwie oder so, sondern wir wissen ja immer noch nicht ganz genau, ob das überhaupt abseits
ist. Ja, das war sehr knapp.
87.000 Linien versuchen da irgendwie die richtige zu finden. Von daher ist es natürlich völlig absurd, das abzupfeifen. Aber, also, was die Bayern-Fans sich da zusammenreimen.
mit der Madrid-Tasche und so, ne?
Also mit der Madrid-Tasche und dass der gekauft wäre und der wäre Madrid-Fan und Co. Ich meine, man muss halt einfach mal verstehen, in was für einer Situation das passiert ist. Also erstens ist das kein Tor. Das wird niemals ein Tor, wenn man sich das Replay anguckt. Also Bayern hatte basically in dem gesamten Spiel eine Chance, die haben sie reingemacht gehabt. Und ansonsten haben die da nie irgendwie große Gefahr verursacht. Aber selbst wenn man das ausblendet und dann sagt, ja, das war ja aber ein Tor, ja, aber die haben nicht weitergespielt. Der erste Spieler, der von außerhalb des Strafraums reinrennt, hätte ziemlich sicher den Ball schon weggeköpft, denke ich, dass der überhaupt nicht zum Schuss gekommen wäre. Der hat einfach zurückgezogen, weil er den Pfiff gehört hat. Dann hat der Torwart sich basically aus der Affenposition, dass man schnell abspringen kann, hat sich einfach gerade hingestellt und hat dann so neben sich geguckt, ach, guck mal, da rollt der Ball über mir ins Tor. Und die Abwehrspieler Rüdiger und Co. haben auch komplette Körperspannung verloren. Und ich meine dann, also das wäre kein Tor gewesen. Aber egal. Also wahrscheinlich nicht. Kann man natürlich nie wissen. Ja. Aber ne, es ist nicht so, dass ein Tor abgepfiffen wurde. Weil an dem Punkt, wo gepfiffen wurde, war das einfach noch lange kein Tor. Und jetzt muss man einfach die Situation sehen. Also wenn der Schiri wirklich gekauft wäre, dann hätte der das ja eventuell vor der 113. Minute gezeigt. Ich meine, der muss ja erstmal 12, 13 Minuten nachspielen lassen, damit diese Situation noch passiert. Und kein Mensch hätte sich beschwert, wenn er nach 11 Minuten Nachspielzeit oder 10 Minuten abgepfiffen hätte. Dann hätten alle gesagt, hätte man vielleicht noch eine Minute laufen lassen können, whatever, wegen Torjubel und Co. Ne? Aber also, ich meine, wir sind in der irgendwie 12. oder 13. Minute der Nachspielzeit, als das passiert. Und jetzt ihm es war ein Fehler. Er hat sich entschuldigt, der Linienrichter, die haben gesagt, das ist ein Fehler, darf nicht passieren, keine Frage, muss aufgeklärt werden. Also in der Hinsicht, dass sie offenbar noch besser geschult werden müssen, was weiß ich, was sie da treiben. Aber ansonsten war das ja eine grundsolide Spielführung, nebenbei erwähnt.
Ja.
Da war auch kein Vorteil für Madrid oder kein Vorteil für Bayern, für mich als neutraler Zuschauer zu erkennen. Und es war halt ein dummer Fehler am Ende, der aus meiner Sicht jetzt nicht spielentscheidend war. Hätte spielentscheidend sein können, ja, bla bla. Aber es war ein Fehler. Genauso übrigens, wie Neuer vorher einen großen Fehler macht, auch auf höchstem Niveau.
Das ist auch bitter. Und vor allem, was der vorher gehalten hat, war ja wieder Weltklasse, weißt du, hält er so ein bisschen wie Kahn irgendwie 2002, hält er so und dann passiert ihm so ein leichter Fehler, ne? Das ist echt bitter.
Ist super bitter. Ist auch ein unangenehmer Ball, der kommt mit relativ viel Speed, der kommt zwar voll auf den Mann, den musst du halt einfach halten oder wegfausten oder was auch immer.
Wollte ich gerade sagen, den musst du zur Ecke lenken oder so. Er will den halt ein bisschen arrogant festhalten, so.
Ja, er will den fangen und schafft er wahrscheinlich auch in 9 von 10 Fällen, aber einem schafft das nicht und dann prallt er so doof ab. Und
ich glaube auch nur, weil das 1-1 fällt und Real mit Hilfe des Stadions halt irgendwie den Ausgleich schafft, beziehungsweise dann das Momentum auf seiner Seite hat, fällt überhaupt das 2-1. Weißt du, das war halt irgendwie so ein Teufels- oder Abstiegs-
normale Madrid-Magic, die sie immer
machen. Ja, in den letzten Jahren auch immer wieder, ist immer wieder passiert.
Ich tue mich einfach super schwer damit, jetzt dieses Ergebnis nach dann, also weil da in der 113. Minute, in der dritten Minute irgendwie eine ja, es ist wie gesagt ein Fehler, das kann man ansprechen, aber das hat erstens nicht das Spiel entschieden, aus meiner Sicht, und zweitens, also da jetzt Korruption zu unterstellen wegen der Situation, ist ja völlig wild. Also ich meine, das kann er ja, wenn wirklich ein Schiri gekauft ist, also dann siehst du das halt anders, weißt du? Dann siehst du halt ganz viele Zweikämpfe auf einmal alle in Richtung Real Madrid gehen und dauernd wird gepfiffen und da musst du nicht so eine Scheiße, vor allem lässt du doch nicht 13 Minuten nachspielen, wenn du auf Madrid, weißt du, du bist von Madrid gekauft, dann pfeife ich in der 9. ab, dann beschweren sich ein paar Idioten.
Das sind doch nur die Whiner, die sowas von sich geben, das ist doch nicht realistisch. Ja.
Also Dortmund hätte einfach 3-2 gewonnen, wie gegen Malaga, versteht ihr? Das ist der Unterschied, die Bayern, die können aber nichts, deswegen gewinnt Dortmund for free die Champions League mega easy.
Leider nicht. Also der Großfavorit, ich hab's im Viertelfinale gesagt, wer Manchester City gegen Real Madrid gewinnt, der gewinnt auch den Titel, der ist auch der Favorit. Und ich glaube, es gibt keine Mannschaft, die Real Madrid jetzt aufhalten kann. Ich wünschte es wirklich Dortmund wirklich sehr. Das wäre so das perfekte Märchen für Reus. Ich würde es denen super gönnen, wirklich. Aber ich würde so die Chancen auf 30-70 für Real fürs Finale ein.
Nee. Auf ein einzelnes Spiel sehe ich das nicht so deutlich. Oh. Ich denke schon, also ich denke, Madrid hat halt einfach eine gewisse Magic um sich rum, die ganz seltsam ist. Die kriegen Sachen halt hin, auch wenn sie nicht gut spielen. Ich meine, gegen Man City wären sie ja auch schon ausgeschieden, wenn wir ehrlich sind. Das ist ja absurd gewesen, dass sie das irgendwie gehalten haben. Aber die kriegen das halt irgendwie hin ab und an. Und sehr häufig. Aber ich denke, Dortmund ist nicht chancenlos. Also überhaupt nicht. Ich glaube,
das ist halt einfach ein tiefer Kader, ne? Also wenn du da die Wechsel machen kannst, also wenn du was weiß ich groß rausnehmen kannst und einfach noch besser wirst, das
Modric,
Die sind besser geworden. Man ist nie besser, wenn man groß rausnimmt. Aber
ja, das stimmt. Das war, habe ich auch gedacht.
Nimmt jetzt groß raus. Sie haben doch noch so einen Frankfurter eingewechselt. Das war doch ganz gut.
Roselu, ja, ein guter Mann. Ja,
Hannover 96 war der auch, genauso wie Philipp.
Entschuldigung.
Ja. Ist natürlich haben die tiefen Kader. Das liegt halt daran, dass Madrid immer schon die Zukunft plant, während sie noch ihre alten Leute haben. Das machen sie ja sehr gerne. Ne? Hast ja schon
sehr schlau, Chameni sehr schlau.
Und Kamavinga und Co., die Kroos und Modric irgendwann dann ersetzen sollen wahrscheinlich. Und das auch teilweise jetzt schon machen. Und Bellingham natürlich. Mhm. Aber ja, am Ende hilft das alles nichts in 90 Minuten. Wir wissen das im Pokal. Wir wissen das immer in einem einzelnen Spiel. Völlig irrelevant. Trotzdem sind sie natürlich die Favoriten, denke ich. Aber, also natürlich sind sie Favoriten. Dortmund ist definitiv nicht der Favorit.
Ja, ich würde mich trotzdem mega freuen. Und ich habe eine Wette mit einem Kumpel laufen, der BVB-Fan ist. Und ich werde, wenn Dortmund die Champions League gewinnt, mir einen Füllkrug Dortmund-Trikot kaufen.
Sehr, sehr gut. Ja, schön.
Fülle, Interessiert dich den Scheiß.
Ich bin natürlich auch großer Dortmund-Fan.
Ach echt?
Und absolut. Weil wir haben ja nach dieser Saison absolut die Champions League verdient. Und nachdem wir gestern mit einem grandiosen 1-1 in Gladbach den sechsten Platz mehr oder weniger klar gemacht haben.
Wie geil wäre das denn? Das ist mir so unwahrscheinlich, dass das passiert. Dortmund die Champions League irgendwie und muss Fünfter werden. Das wäre so der Hammer. Das wäre der Hammer. Du bist natürlich Dortmund-Fan. Ja, was war denn gestern bei Dortmund? Ich meine, es war zwar die BF auf dem Platz, aber die BF hat auch letzte Woche 5-1 gegen Augsburg gewonnen.
Ja, da kommen wir gleich zum nächsten Thema. Aber erst nochmal zu Frankfurt. Also alles ist perfekt gelaufen. Wir hatten uns ja die ganze Zeit Sorgen gemacht, dass wir gegen Leipzig absichtlich verlieren müssen am letzten Spieltag, damit Leipzig vor Dortmund bleibt. Das ist jetzt nicht mehr der Fall, weil wir haben alle so gespielt, dass wir sind selbst Sechster an dem Punkt, außer Hoffenheim macht noch irgendwie 9 Tore gut, gewinnt beide Spiele und die haben ja noch eins. Und wir verlieren das letzte. Also sehr unwahrscheinlich. Das sind irgendwie 8 Tore oder 9 Tore, ich glaube 10 Tore Tordifferenz. Wir sind plus 1.
Hoffenheim führt 4-0 gerade gegen
Darmstadt. Das ist schlecht. Das ist noch nicht sicher.
Bevor ihr komplett Bundesliga geht, möchte ich noch eine Frage stellen.
Ja.
Bin ich da, also ich gucke ja nicht so viel Fußball und so weiter, deswegen ich bin nicht so unendlich drin. Aber ich habe das Gefühl, Hummels ist jemand, den musst du bei jeder Ecke bewachen. Weil es ist klar, die Ecke, da gibt es ungefähr 2 Leute, wo die hin sollen und einer davon ist Hummels. Wie kann der da so frei zum Kopfball kommen? Ist das nicht komplett free gewesen?
Ja, der war wirklich sehr, sehr offen, ja.
Ja, bei Hummels weiß man das auch nicht. Aber ich glaube, einige Leute können das einfach sehr gut.
Aber das hat er das jetzt 2 Jahre lang nicht mehr gemacht oder so? Also, weißt du, also stellt man da nicht den Besten dagegen? Oder, also das verstehe ich wirklich nicht. Also
hast halt sehr viele Blocks bei den Laufwegen, was du als normaler Zuschauer gar nicht siehst. Teilweise rennen die da halt, weiß nicht, um 5 Spieler rum und dann stehen die ja vorher eingestuft, so dass der Gegenspieler dann, weißt du, gegen einen Schlotterbeck oder so abprallt und dann ist er auf einmal frei.
Ich bin trotzdem dafür... Hummels mit zur EM zu nehmen, als Backup für Tah und Rüdiger. Wenn du den, die kannst du, wenn einer angeschlagen ist, kannst du den bringen, der ist kopfballstark, der
Mund ist für mich der. Man sagt, das ist nicht gut für die Teamchemie, ihn auf der Bank zu haben.
Hä?
Ja, das ist seine Aussage, er will ihn nicht auf der Bank haben. Das ist entweder hat er ihn als Stammspieler dabei oder gar nicht.
Das ist dann oder gar nicht. Gewesen. Ah, okay. Okay, dann gar nicht wahrscheinlich.
Weil er sagt, das ist kein Ersatzspieler, den man auf der Bank stellt. Weil, was weiß ich, weiß ja nicht, was Matzo für Marotten hat, aber vielleicht ist er nicht so gern auf der Bank.
Und also mein Stark, das kann man sich auf jeden Fall gut vorstellen.
Ja, eben. Und dann sagt er halt, das ist nicht gut für die Teamchemie. Also so habe ich es verstanden, dass das Nagelsmann-Begründung war, weil er gesagt hat, ja, Hummels, natürlich, also schon bei den letzten Freundschaftsspielen, so war das, glaube ich, dass er sagte, aber entweder nimmt man Hummels mit der Startelf oder halt gar nicht.
Und dann gar nicht, weil halt nicht mit. Ta und Rüdiger sind einfach gesetzt, Punkt.
Ja, das kannst du einfach nicht machen. Und ja, Hummels spielt überragend. Und diese beiden, ich meine, er ist beide Male Man of the Match geworden, als in dem Verteidiger, muss auch erstmal hinkriegen. Ja,
genau.
Absolut überragend, aber ich würde trotzdem auf die Saisonleistung ihn nicht vor Ta und Rüdiger setzen. Und wenn Nagelsmann, und ich vertraue ja immer den Trainern, ne? Weil die einfach mehr Ahnung haben als ich. Von der Materie, die kennen die Spieler, die wissen das schon. Wenn der sagt, das passt nicht mit Mats auf der Bank, dann weiß der wahrscheinlich irgendwas, was ich nicht weiß, dass Mats da vielleicht dann ein bisschen rumstänkert oder so. Ich weiß es ja nicht, keine Ahnung. Vielleicht denkt er sich das auch einfach nur. Was weiß ich denn? Aber ist mir auch egal. Der Nagelsmann wird das schon regeln. Ja, naja, jedenfalls, ich wollte noch ganz kurz, wir sind jetzt safe Sechster eigentlich, so ziemlich. Mhm. Und Dortmund ist safe Fünfter nach gestern, weil die haben gesagt, wir haben keinen Bock mehr. Und das bedeutet...
Waren die übrigens vorher schon.
Nee, die waren nicht. Wenn die gestern in Mainz gewinnen, dann können sie Leipzig noch einholen. Und deswegen hätten wir dann gegen Leipzig verlieren müssen.
Oh Mann.
Im letzten Spiel, damit Dortmund nicht mehr an Leipzig vorbeiziehen kann. Das wäre das erste Mal in der Fußballgeschichte vielleicht gewesen, dass du in einem Ligasystem verlieren musst und dass es besser für dich ist. Das hätte es nie gegeben. Ja, verrückt, aber es passiert jetzt alles nicht. Alles ist fix da vorne eigentlich. Ja. Und nach unserer überragenden Saison mit 46 Punkten auf einem gefestigten sechsten Platz, könnten wir Champions League spielen, wenn Dortmund die Champions League gewinnt. Es ist das
Todeswildeste ever. Wir könnten auch noch international spielen, weil wir gestern Punkt und wir hatten am Kurzverschluss die riesige, riesige Chance zum Sieg in Leipzig. Haben wir leider verdattelt, also haben wir nur unentschieden gespielt. Hoffenheim ist jetzt mit dem Sieg heute weg. Das heißt, die sind für uns nicht mehr erreichbar. Die werden wahrscheinlich in den UEFA Cup kommen. Zusammen mit Frankfurt, wie du schon gesagt hast, oder Frankfurt hat Champions League, dann wird das alles noch weiter runterrutschen, man weiß es nicht. Aber wir können Freiburg noch einholen, weil die haben ein relativ schweres Spiel noch gegen Köln, glaube ich, im letzten Spieltag, oder gegen Abstiegskandidaten, für den es noch um viel geht. Das heißt, wenn Freiburg verliert und wir zu Hause gegen Bochum gewinnen, rutschen wir wahrscheinlich mindestens noch in die Conference League rein.
So. Das mit Hoffenheim ist ja völlig absurd, by the way. Jetzt seht ihr wirklich, die führen ja wirklich 4-0.
Ja,
was ist
das denn
für eine Scheiße?
Ja, ich meine, also Darmstadt ist auch eigentlich Wettbewerbsverzerrung. Nur die können das halt nicht ändern, weil die sind abgestiegen, die haben keine Motivation.
Ja, aber dann sind wir nicht safe Sechster. Wenn die da noch 7 Tore machen, was ist das denn? Jetzt haben die...
Wen spielt ihr denn? Ach, ihr spielt gegen Dings am letzten Spieltag. Stimmt, hast gerade gesagt.
Ja, wir spielen gegen Leipzig und die spielen gegen...
Aber ihr spielt ja zu Hause.
Und gegen Bayern. Naja gut, das ist auch nicht so geil für Hoffenheim.
Nee, das schaffen die auch nicht. Aber ihr holt auch zu Hause ein...
Nee, wir holen gar nichts mehr. Das geht
zu Hause, das geht 1-1 aus, wie immer zu Hause bei Frankfurt.
Aber das Ding ist, wir spielen ja gar nicht so schlecht. Wir verlieren nur jedes Spiel oder spielen... Also gestern auch wieder, das war ja wieder ein Chancenfeuerwerk gegen... Wir machen irgendwie... Ist auch egal.
Ich hab's getippt und hab 4 Punkte gekriegt.
Hoffen wir mal, dass wir einfach Sechster bleiben. Nicht, dass Hoffenheim da noch
irgendwie... Ja, das ist relativ Wunder wahrscheinlich. Ach, so ein Quatsch.
Ja, ich meine, das waren 9 Tore vor dem Spiel, aber jetzt gehen die 4-0 nach 30 Minuten.
Ja, da kommen noch vielleicht ein paar, ne?
Ja, eben, gegen
Darmstadt. Oh Mann, verrückte Rexen. Bundesliga. Ja, es steht alles fest, also nur bis auf den Abstiegskampf, habe ich ja schon seit Jahren gesagt, Abstiegskampf ist die neue Meisterschaft, weil normalerweise Bayern immer so früh Meister ist, wie es jetzt Leverkusen war. Und da ist ja noch, sind ja sämtliche Szenarien noch möglich. Also im Prinzip, also die Bayern
unteren... Das war ja verrückt gestern in Köln. Es war ja verrückt.
Ja, das war verrückt.
Das gemacht.
Das ist Köln ja hat doch theoretische Chancen, wenn sie auswärts gewinnen. Ich glaube wirklich in Freiburg.
Heidenheim müssen sie.
Heidenheim, genau. Aber irgendjemand.
Union ist gegen Freiburg.
Ja, ja, okay. Aber also theoretisch kann auch noch Bochum reinrutschen. Wir werden natürlich zu Hause alles geben, um vielleicht noch international zu spielen gegen Bochum. Und glaube ich auch gewinnen. Und also es ist alles möglich da unten noch, ne? Sogar dass Union, wenn sie verlieren gegen Freiburg zu Hause, auf den 17. rutschen und Köln. Die haben nur drei Tore Tordifferenz. Also Köln muss 3 Tore aufholen und gewinnen natürlich. Und Union
verlieren. Ja, aber Union muss ja anyway verlieren. Das ist ja eh schon klar. Ja. Ne? Also Union muss ja verlieren und Köln muss ja gewinnen. Das heißt, dann bist du schon mal mindestens nur noch bei einem dran. Allerdings brauchst du dann, ich glaube, dann 10 Tore irgendwann, oder?
Genau. Die Punkte sind 10 Tore Tordifferenz.
Ja, ich glaube, sie brauchen noch +2.
+3 dazu. Momentan.
Ja, aber 3 wird ja nicht reichen, dann sind sie ja beide bei beim gleichen und dann hätte
entscheidet, Union ja mehr Tore gemacht. Wer mehr Tore gemacht hat, genau.
Ja, deswegen brauchen sie plus 2 nochmal extra. Also plus 2 kriegst du generell und dann, also du hast ja eh schon die plus 2, weil Köln muss ja gewinnen und Union
also verlieren. Also Köln muss gewinnt 2-0 in Heidenheim und Freiburg gewinnt 2-0 in Berlin. Dann wäre Köln Relegation und Union abgestiegen.
Ja, sehr unwahrscheinlich, aber möglich. Köln hat jetzt schon 2 Wunder geschafft in dieser Saison.
Das ja, aber Union könnte auch noch mit einem, wenn sie gegen Freiburg gewinnen, was ja auch sein kann zu Hause, so letztes Spiel, dann rutschen die wiederum hoch und dann wird nämlich wahrscheinlich Bochum noch Relegation spielen müssen. Und ja, Mainz kann auch noch Relegation, wenn die nämlich in Wolfsburg verlieren, was ich nicht glaube.
Ja.
Also ja, es ist alles möglich.
Ja, aber es ist durch den Sieg von Mainz gestern jetzt schon sehr unwahrscheinlich für Köln geworden, muss man sagen. Mhm. Das wird schon schwer. Ich meine, die mühen sich ja. Es tut mir als Fußballfan schon weh, das zu sehen, was Köln da treibt, weil
Köln gibt man's irgendwie, ne?
Die geben sich ja auch so viel Mühe. Die können's halt nicht besser. Das sind einfach keine besseren Spieler. Dieser Kader ist kacke. Die haben keine Stürmer, die haben keine Torgefahr. Ich meine, guck mal, die haben 27 Tore die ganze Saison geschossen. Selbst fucking Darmstadt hat mehr geschossen. Ja, ist ja so. Und deswegen war es ja auch so verrückt, dass sie gestern 2-0 aufholen. Ich meine, damit haben sie, keine Ahnung, über 10% ihrer Season Goals gemacht in der zweiten Halbzeit da. Das ist ja wild.
Und Heidenheim ist auch nicht ein leichtes Pflaster, ne? Die können auch noch international spielen, ne?
Für die geht es um viel.
Das ist sehr unwahrscheinlich, dass Köln da rauskommt. Also, ich würde auch sagen, ne? 3 Punkte aufholen plus 4 Tore aufholen. Ja, dann auswärts in Heidenheim, die gerne in die Dings reinrücken möchten, in die internationalen Plätze. Nee.
Heidenheim ist auch verdient, by the way. Heidenheim hätte den 8. eigentlich verdient, finde ich, die Saison durchaus. Von daher, ja, wäre schon, aber es ist ein spannendes Finale definitiv am letzten Spieltag. Aber das meiste ist trotzdem relativ vorhersehbar, wie es ausgehen wird wahrscheinlich, ne? Ich denke, ich kann mir nicht ganz so, also das ist nämlich mal ein Fußballspiel, erzählt verrückte Geschichten, wer weiß, aber für Köln tut's mir schon leid. Vor allem, dass Dortmund dann gestern abschenken hört sich so hart an, da habe ich dann auch wieder Wettbewerbsverzerrung überall gelesen und Co. Ich meine, mit der gleichen Mannschaft mehr oder weniger hauen sie Augsburg weg und gestern war halt einfach keine Spannung mehr da. Kannst du da wirklich was gegen tun?
Nee, glaube ich nicht.
Das ist auch halt so eine Sache, ne? Da kannst du wirklich viel gegen tun. Ich meine, du würdest ja erwarten, dass sich die Leute, ich meine, die haben ja die Chance, im Champions-League-Finale zu spielen, dass sich selbst die zweite Elf, die ja immer noch gut genug sein sollte, um Mainz zumindest Paroli zu bieten, dass die sich ja in den Mittelpunkt spielen will, ne? Weil dann hast du ja vielleicht eine Chance, wenn du jetzt ein paar gute Leistungen bringst, dass du im Champions-League-Finale spielst, was so ziemlich deinen Marktwert um 1 Milliarde steigert, weißt du? Das macht ja schon Sinn für die Fußballer. Aber dass sie dann gestern da so einbrechen, ja, passiert. Aber ich kann da halt jetzt auch keinen großen Vorwurf machen. Das ist absolut verständlich, dass du nach so einem harten Spiel, das geht ja auch um Belastungssteuerung, ne, dass du jetzt nicht die Leute, die da in Paris 90 Minuten, weiß nicht, die Lunge aus dem Körper gerannt haben, dass du die jetzt wieder aufstellst. Vor allem nicht so Leute wie Hummels, weißt du? Der ist schon ein bisschen älter, der arme Mann. Und dass du die dann schonst, ist absolut klar, dass die sich erholen können davon. Und dann lese ich dann so Sachen wie, ja, das Finale ist ja erst am 1. Juni, bla bla, warum müssen die jetzt schon? Ja, darum geht's doch nicht. Die Verletzungsgefahr ist halt einfach hoch. Also viel höher, weißt du, wenn du Dienstag gespielt hast und jetzt wieder am Samstag spielst, musst du halt nicht machen und es geht halt für Dortmund um nichts mehr. Von daher kann ich schon verstehen, ist halt trotzdem super, super bitter für Köln und dass sie gestern so untergegangen sind, ist halt auch super bitter. Ich habe einen lustigen Take gelesen auf Twitter, mein Lieblingstake übrigens, Steve, der wird dir auch gefallen.
Bin gespannt.
Da sagt einer, ja, das ist ganz klar Wettbewerbsverzerrung, denn wenn Dortmund gegen Mainz gewinnen will, dann schaffen die das auch.
Das weiß haben nicht. Wir ja im Saisonfinale letztes Jahr gesehen.
Ja, ich weiß wie nicht, die Aussage kommt mir ein bisschen komisch vor. Da ging schon was um sie. Also ich glaube, da wollten sie schon gewinnen. Kann mich irren, aber vielleicht wollten sie die Meisterschaft.
Ja, man weiß es ja nie, ne? Ich habe gerade eine schwierige Frage geklärt. Vielleicht kannst du mir helfen. Ja. Ich habe mir das dritte Trikot, oder ich will mir das dritte Trikot von Werder bestellen, weil ich das, damit haben sie auch gestern gespielt, weil ich das ganz sexy finde. Ist jetzt die Frage, mache ich Duxch drauf oder mache ich Stevino drauf? Weil
ich würde Duxch drauf machen,
weil das natürlich unser bester Spieler ist, eigentlich. Aber ich habe irgendwie so Vibes, dass der nächste Saison nicht mehr bei Werder spielt. Und man will kein Trikot haben mit einem Spieler, der nicht mehr bei Werder spielt. Weißt du, wie ich meine?
Schwierig. Wo soll er denn hin? So gut war die Saison doch nicht, oder?
Nee, ja, aber der gab's ja viel Kritik und er hat sich ja so mega darüber aufgeregt, dass in den Social Media so gegen ihn geshootet wurde. Weil der einfach 10 Spiele kein Tor gemacht hat irgendwie und einfach sehr, sehr unglücklich und immer immer abgewunken hat und seine Mitspieler angeschrien hat, das kam nicht so gut an. Und dann hat er sich so ein bisschen in so eine Opferrolle reingeraged. Naja. Ich weiß aber auch keinen anderen, wenn ich da hinten drauf flocken könnte.
Na, weiß ich auch nicht. Woldemade. Ach, der ist ja weg.
Ja, der nach Stuttgart geht. Super. Vielleicht Jinma oder so.
Wir müssen noch über Leverkusen, über deine Tweets reden, wo ich ja mal zurück geantwortet habe.
Hast du mich fertig gemacht?
Ich glaube wirklich nicht, dass Schabi da irgendwen schonen wollte. Ich denke, Schabi stellt immer
das Problem auf, ist, ich habe das getweetet und wusste nicht, dass Würz verletzt ist. Ich habe gedacht, warum spielt Würz nicht in so einem Spiel? Und ich bleibe dabei, dass wenn es ein Champions League-Hinspiel gewesen wäre, dass er anders aufgestellt hätte. Also Logic und so, die gehören einfach nicht in die A11. Aber ja, okay.
Ja, glaube ich nicht. Also ich glaube, Schabi, wofür soll er noch schonen? Für ihn geht's ja wirklich um nichts mehr. Also außer jetzt noch 2 Finals, das ist ja alles vorbei. Also gut, um ihren Rekord zu halten, aber gerade dann würdest du ja gut aufstellen. Ich glaube wirklich, dass das einfach... Ich glaube, dass Schabi ein anderer Trainer ist, als wir es je gesehen haben. Das hast du in dieser Rückrunde gesehen. Der stellt Leute, die gute Leistung gebracht haben, raus. Ich weiß nicht, warum. Entweder wegen kompletter Belastung... Es könnte auch sein, dass es einfach Belastungssteuerung ist. Das würde auch erklären, warum da niemand verletzt ist gefühlt. Außer jetzt mal Wirtz ein halbes Spiel irgendwie oder so, ne. Aber die sind ja alle fit. Weißt du, guck mal Bayern an. Die gehen aus der letzten Rille. Da ist nichts mehr. Der gesamte Sturm ist weg. Also der steuert das schon sehr gut, habe ich das Gefühl. Und ich kann mir das nur erklären. Das ist schon die ganze Saison, also die ganze Rückrunde so. Die Hinrunde hat er ja fast mit der gleichen Elf durchgespielt. Da ist ja nie was geändert worden eigentlich. Großartig. Und dann so ab dem Afrika Cup in der Rückrunde, wo er ein bisschen ändern musste. Seitdem rotiert der. Ich habe noch nie ein Team so rotieren gesehen. Der rotiert wie ein Berserker. Da weißt du nie, wer spielt. Und ich kann mir vorstellen, dass dieses Szenario dann halt auch für sehr guten Wettbewerb im Training und Co. sorgt. Weil du ja nicht weißt, selbst als Andrich zum Beispiel, der ein gutes Spiel in Rom gemacht hat, ne? Ein Topspiel.
Ja.
Weißt du halt nicht, gut, da ist halt ein Palacios, der will deine Position. Und jemand wie vorne, dann, keine Ahnung, Boniface, Schick. Ja gut, aber da ist auch ein Adli und da ist auch ein Logic und die können auch spielen und du weißt nie, wer kommt. Und Logic kann ich mir, wie gesagt, nur, Logic ist für mich auch die einzige Überraschung gewesen, richtig? Weil mit Adli als einziger Spitze oder so Semispitze, ist ja fast schon so Arsenal-Stil, ne? Ohne richtigen Stoßstürmer teilweise. Mit Logic kann ich mir nur vorstellen, dass er halt belohnt wurde, weil er gegen die Eintracht 3 Buden gemacht hat. Meine Prediction aus dem letzten Podcast, dass wir die Bayer schlagen, ist übrigens nicht eingetreten. Leider. Es war knapp. 1-5.
Ja. Übrigens, Hoffenheim führt jetzt 5-0.
Ja, das ist doch scheiße, Mann. Jetzt müssen wir wirklich gegen Leipzig gewinnen.
Nein, einen Punkt holen müsst ihr nur.
Ja, das ist aber sehr schwer. Wir holen kaum noch Punkte.
Wir haben einen Punkt auswärts gegen Leipzig geholt. Dann schafft ihr das zu Hause auch.
Ich ziehe mir einfach mein Bayern-Shirt an.
Was?
Und dann machen die Bayern das am letzten Spieltag und besiegen Hoffenheim, sodass wir
weiter... Ja, das machen sie auch. Das machen sie auch.
Jo, das war's mit Fußball.
Ja, das war's. Ich finde auch, wir brauchen das nicht in die Länge ziehen jedes Mal.
Und jetzt
ja, war eine schöne Woche aus deutscher Sicht, muss man einfach sagen. Wir haben 2 deutsche Mannschaften in einem Finale, ne? Das ist ja nicht so wenig. Und Leverkusen ist im Gegensatz zu Dortmund auch Favorit gegen Atalanta Bergamo.
Deutlicher Favorit.
Und das wäre schon der Wahnsinn, wenn Leverkusen das Triple holt. Also
noch unfassbar. 4 Spiele, dann haben sie die Invincible-Saison. Ich glaube, das wird nie wieder getoppt, by the way. Also nicht im Spitzenfußball. Sein. Ich meine, das gab es noch nie im Spitzenfußball in einer der Top 4-5 Ligen. Ja. Und ich glaube, das wird es auch fast nie wieder. Das hättest du ja auch nicht vorstellen können.
Ich weiß nicht, das ist immer so dann am letzten Spieltag irgendwie, wenn die Meisterschale übergeben wird oder so. Dann spielst du gegen eine Dödelmannschaft und verlierst dann so. Das wäre so typisch.
Ja, aber das Problem ist halt, dass Leverkusen, wenn sie nicht gut genug spielen, einfach in der Nachspielzeit 5 Tore machen.
Dann ist das wieder gleich. Die spielen gleich nachher noch in Bochum. Das denkt man auch. Das ist ja mindestens ein Unentschieden. Mindestens. Und am letzten Spieltag spielen sie zu Hause gegen Augsburg. Das kannst du eigentlich verlieren. Komplett
eingebrochen.
Ja.
Ja, geht gar nichts mehr die letzten Spieltage. Ja, die haben gegen uns verloren, dieses knappe Spiel. Und dann war es mit Europa so ziemlich, also hätte noch gereicht theoretisch, aber nicht mehr für Platz 6. Und
ich meine, wir haben da 3-0 gewonnen, wir Gurken. Also von daher, die haben völlig aufgegeben, für die geht's um gar nichts mehr. Ja, die werden nicht in Leverkusen gewinnen, nee.
Vielleicht wollen die auch einfach nicht hin nach Europa, die wollten da glaube ich nicht hin.
Ja, wir gehören da eigentlich auch nicht hin, wenn man mal ehrlich ist, aber naja.
Aber auch so hat immer noch eine Chance auf Europa nebenbei.
Ja, die haben die gleichen Punktzahl wie wir, ne? Die haben, glaube ich, die haben auch das gleiche Torverhältnis wie wir. Die könnten schon noch. Aber die werden nicht in Leverkusen gewinnen.
Nee, das kann ich mir auch nicht vorstellen, bei ihrer Meisterfeier und allem. Das würde mich doch sehr überraschen.
Gut, ich habe mir heute 2 Sachen aufgeschrieben, die ich mit euch noch diskutieren wollte, um jetzt mal einen Schlussstrich zu ziehen. NFL gibt's irgendwie nichts Spannendes Neues, von daher können wir das heute skippen. Gärtnern.
Was?
Gärtnern.
Ach so.
Mit Nerds über Gärtnern zu sprechen, ist natürlich so eine Sache. Aber ich hab ja lange jetzt irgendwie in Tankstedt in einem großen Haus, in einem kleinen Haus gelebt, aber mit einem relativ großen Garten, und das war das Schönste für mich und Leo zusammen zu gärtnern. Das war richtig so eine gemeinsame Leidenschaft. Leo hat auch ordentlich mit angepackt, wir haben Hochbeete gebaut, wir haben irgendwie alles Mögliche angepflanzt und das hat immer ganz viel Spaß gemacht. Jetzt ist das Problem, ich wohne in einer Wohnung und habe keinen Garten mehr. Das heißt, wir haben die Hochbeete auf Omas Pferdehof gestellt, beziehungsweise stellen lassen von einer Gartenfirma, weil die Dinger sind verdammt schwer, auch wenn die Dings raus ist. Und haben gestern wieder zusammen gegärtnert, haben das Hochbeet, das Hochbeet hat so viel Power, weil da ohne Ende schwarze Erde drin ist, wie man so schön sagt, und ja auch immer Kompost und so. Und da war Unkraut drin, was ungelogen 1 Meter hoch war. Das heißt, wir mussten erstmal das gesamte Hochbeet unkrauten. Und dann haben wir schöne, leckere Gurken angepflanzt. Die hatten wir letztes Jahr schon. Die werden unglaublich groß. Wir haben auch in das ganze Hochbeet nur 2 gemacht, weil die so breit und groß werden. Dann haben wir noch Erdbeeren selbst gezüchtet, die wir jetzt einpflanzen werden. Wir haben 3 Hochbeete zur Verfügung. Und ich habe auch noch einen Balkon hier, der relativ groß ist. Da habe ich so kleine Plastik-Hochbeete drin. Da haben wir jetzt auch wieder irgendwie eingepflanzt. Ich habe letztes Jahr so eine geile Minze, die so süß ist, Pfefferminze, die süß ist, eingepflanzt. Und das ist dieses Jahr zurückgekommen. Und Leo und ich haben ganz viel Spaß. Dann haben wir Feuerbohnen eingepflanzt, die sind riesig. Und mein Balkon ist komplett grün, noch Blaubeeren in Kübeln und so und alles bepflanzt. Und es macht einfach, Gärtner ist einfach ein geiles Hobby, macht einfach Spaß. Weil du immer kleine Erträge hast, natürlich auf dem Balkon keine großen, aber es macht super viel Spaß. Jetzt die Frage an euch, wo ich die Antwort schon weiß. Gärtnert ihr auch gerne auf eurem Balkon?
Ich habe leider keinen. Ich hätte sehr gerne einen. Aber tatsächlich, also gerade, also so mit Blumen und so weiter, das würde mir nicht so viel Freude machen, aber also ich bin sehr neidisch auf eine Freundin, die die ganze Zeit ganz viel Salat und was weiß ich, Chilis und so weiter anbaut.
Richtig geil.
Als Kind hatte ich auch einen Garten und da haben wir viel mit Kartoffeln und Bohnen und sowas gemacht und ich fand das immer faszinierend, wie unendlich viel besser zum Beispiel eine simple Erbse aus dem Garten schmeckt oder eine Mohrrübe. Insofern verstehe ich das voll. Ich würde mir die Zeit nicht nehmen, glaube ich, weil es ja einfach...
Es kostet ja gar nicht so viel Zeit.
Naja, also ich finde schon, du hast damit zu tun. Also auch gerade, also je nachdem so, wie dein Balkon da gelagert ist, ne? Also ob du, was du sich zum Beispiel schon bei Windprobleme kriegst, wenn es dann nochmal Frost gibt, all diese Sachen musst du ja im Auge behalten.
Aber das ist alles nicht so schwer. Also wir haben in unserem Garten in Tankstedt wirklich alles angepflanzt, von Kürbissen über Erdbeeren, Himbeeren hatten wir ohne Ende. Du auch in so kleinen Gärten kannst du mega viel ernten, was super lecker ist. Tomaten hatten wir ohne Ende.
Wie hast du das mit Insektenbefall?
Gar nicht. Also fast gar nicht.
Ich glaube, das ist dann halt Cheatcode.
Ja, das Geile ist, wenn du ein Hochbeet hast, da kommen die Schnecken nicht so gut hoch, ne? Weil das so versetzt ist, wenn du es aus Paletten baust. Das war ganz gut, deshalb hatten wir nix. Wir hatten Salat, wir hatten alles.
Ja. So tief bin ich natürlich nicht drin im Game, aber ich hätte jetzt gedacht, also ich weiß, dass die Vögel zwischendurch kommen und den Salat anknabbern, aber auch einfach alles, was so an Blattläusen und so weiter gibt, das würde mich auf jeden Fall anstrengen.
Ja, wir haben für Blattläuse hatten wir so ein Spray. Wir hatten das mal an unseren Tomaten so ein bisschen und dann haben wir so ein Spray selber gemacht, habe ich ein Rezept im Internet gefunden, nämlich so eine Brennnesselsuppe, ne, wo so Brennnesseln so vergären lässt. Und das machst du in so ein Sprühdings und dann sprühst du das darauf und dann sind die relativ schnell wieder weg, die Blattläuse. Die mögen das gar nicht. Und für die Pflanzen ist es nicht schlimm. Haben wir gute Erfahrungen mitgemacht.
Aber hast du natürlich auch schon investiert, meine ich nur.
Also, ja, aber wir haben ja alles selbst gebaut. Bei uns, wir haben so ein, wie heißt
ich
das?
Ich meine nicht monetär, ich meine einfach die Zeit würde ich mir nehmen. Das, also, ja. Da habe ich Hochachtung vor, wenn man sich die nimmt, weil ich finde, es lohnt sich auch. Es ist, also viele von diesen Sachen sind ja geil, dass man so einen Salat immer wieder ernten kann und der einfach immer weiter erwächst, ist absoluter Cheatcode zum Beispiel. Und wie gesagt, die Sachen schmecken einfach so gut.
Ja, auf jeden Fall. Und vor allen Dingen, wenn du so ein kleines Kind hast, also Leo hat es geliebt. Irgendwie, als wir das Hochbeet gebaut haben, habe ich ihn immer die Sachen festtreten lassen, ist er da drin rumgehüpft und hat sich gefreut. Und ist so eine schöne Vater-Kind-Sache oder Mutter-Kind halt.
Ja. Ja, kann ich mir gut vorstellen.
Und Enkel hat auch keinen Balkon und kein Interesse, wie üblich, an solchen Dingen.
Nein, absolut nicht.
Mit Handwerk. Ich frag mich, du musst doch 100.000 Euro auf dem Konto haben. Du heizt nicht, du gibst kein Geld für irgendwas.
Ich verdiene auf nichts. Hast du mal meine Viewerzahlen gesehen? Da ist doch niemand mehr.
Ja, aber wenn du eins von deinen Spielen spielst, wo du sehr, sehr gut drin bist, dann schon, oder?
Nee. Hab ja kein Spiel mehr, wo ich gut drin bin. Ich bin alt.
TFT?
Als ich gut in TFT bin, da spiele also, ich auf Nummis-Niveau.
Unsere, wir reden ja hier nicht von irgendwie, du bist Weltklasse, aber es geht, das ist wieder so dieses Schwarz-Weiß, ne? Entweder bist du Weltklasse oder du bist total scheiße. Was dazwischen gibt's nicht. Du bist sehr gut in dem Spiel. So.
Ja, Punkt. Aber was sich sehr geändert hat, ist tatsächlich das Abend Stream, ne? Also früher war Endless vielleicht auch nur gut in Hearthstone, keine Ahnung.
Nein, ich war super in. Alter, was redest du? Ich war ein Top 100 Spieler in Hearthstone und zwar jede einzelne Season, ja?
Hey, aber Top 100 war ein Gott. Er war also ein Gott.
Top 100 war ich in StarCraft auch, das ist ja nichts. Also weißt du, das Problem ist einfach, wenn da 10 andere Leute vor dir sind, die aus dem gleichen Land kommen, die gleiche Sprache sprechen und auch streamen.
Ja, aber das ist ja gar nicht so in TFT. In TFT gibt's ja wirklich nur Solo-Gesang und danach ist ja lange gar nichts.
Kevin Parker, Sasa, gibt's schon viele gute Leute. Memo, die alle.
Ja, gute, aber die sind ja jetzt nicht, die sind ja nicht so absurd vor. Also ich weiß es nicht. Ich guck's mir nicht an, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß nicht, wie viele Viewer die mittlerweile haben, aber. Ich bin schon immer noch, also wir sind also 250, 300 Viewer oder so.
Ist ja, du bist halt unique, weil du schlecht bist und dich aufregst.
Er ist nicht schlecht.
Leider war. Doch, ich bin echt schlecht in TFT mittlerweile. Ich kann das nicht mehr abstreiten. Das ist wirklich so. Okay. Ich habe mich damit abgefunden. Das ist
du gehörst wahrscheinlich immer noch zu den Top 1% der Welt oder 0,5% der Welt. Aber du bist ja total schlecht.
Aber das ist nicht, ja, aber das musst du natürlich mit dem Effort vergleichen. Na? Also du musst natürlich deine. Das ist wie, wenn du dein gesamtes Leben lang gezeichnet und gemalt hast und jetzt bist du Top 1% der Maler. Ja, das ist ja nicht so gut. Weil du hast ja viel mehr als jemand, der noch besser ist als du, aber nur einen kleinen Teil seines Lebens da reingesteckt hast, weißt du? Also, vielleicht das Beispiel. Aber wenn du Tennis spielst oder so, spielst du als Fünfjähriger, fängst du an, Tennis zu spielen und du wirst am Ende halt so, naja, average. Dann ist es ja, wenn du dein ganzes Leben darauf ausgelegt hast, ist ja nicht so geil. Aber ich hatte ja meine Hochzeiten in TFT. Ich war mal gut.
Wir
aber
waren Helden, ne? Claes, wir waren Helden. Mal. Ja, wir waren Helden. Ja, ich habe noch was anderes aufgeschrieben. Auch da werde ich wahrscheinlich auf Granit stoßen bei euch. Aber ich habe jetzt für mich Overnight Oats entdeckt. Was viele für viele wahrscheinlich völlig normal ist. Bei uns im Kollegium frisst das irgendwie jeder, hat seinen Becher mit Overnight Oats dabei. Da gibt's auch tolle Bücher mit Rezepten drüber. Das funktioniert so, dass du einfach wie so ein Baukasten, den das zusammenstellst. Da sind dann Kalorienangaben da drinne und so weiter. Und du weißt nicht, du machst Beeren rein, du machst, wie heißen die? Die Körner hat jetzt fast gesagt. Also du kannst alles Mögliche, du machst da Magerquark rein, du machst da Früchte rein. Und so weiter. Du machst also mehrere Schichten, machst das abends, deshalb heißen sie Overnight Oats, stellst sie in den Kühlschrank und am nächsten Morgen kannst du sie essen, sie sind fertig und schmecken total geil.
Ist einfach Kennt Müsli, oder? Also.
Ja. Aber du.
Ich habe sowas noch nie gehört. Nee. Ich habe den Begriff noch nie
Müsli gehört. Müsli wäre ja mit Milch, ne? Aber es sind halt Haferflocken. Haferflocken kannst du auch reinmachen. Yeah. Aber es gibt ganz viele lustige Rezepte, wo das einfach sehr, sehr geil schmeckt und auch wenig Kalorien hat, wenn du das richtige Zeug nimmst. Und ich habe das für mich entdeckt. Also ich habe da so ein Kochbuch bestellt, habe mir zwei von diesen Bechern bestellt, wo man das reinmacht. Muss ein bisschen mit der Waage arbeiten, wie viel. Oder beziehungsweise mit dem Messbecher. Und ich freue mich jeden Morgen auf meine Oats. Das ist total geil.
Ja, das ist für mich so ähnlich wie mit dem Balkon. Ich investiere die Zeit nicht, auch wenn ich weiß, dass die Bohnen, die ich selbst angebaut habe, besser schmecken. Aber ja, mir reicht einfach mein morgendliches Müsli. Da sind auch Haferflocken drin und statt dem Magerquark habe ich Milch, ja. Oder manchmal benutze ich auch einfach Magerquark zu meiner Milch. Ja, und deswegen, also ich sehe das. Ich glaube, dass das geil ist, aber ich investiere die Zeit nicht.
Woran investierst du die Zeit? Du
Im TFT natürlich.
Ja, aber das klingt irgendwie so, ja.
Nee, aber ich bin da auch sehr überrascht, in was du immer alles Zeit investierst, Steve, finde ich auch zutiefst beeindruckend.
Wirklich?
Ich bin so anders. Ey, was du in den letzten, jetzt mal ohne Scheiß, gell, was du in den letzten 15 Jahren oder so, wo ich das so ein bisschen verfolge, getrieben hast, das ist ja unfassbar. Es gibt ja eigentlich nichts, was du nicht getan hast. Das ist so, weiß nicht, ganz komisch.
Ich probiere halt gerne neue Sachen aus.
Ja, weißt das du? Eben. Das musst du halt haben. Das haben Leute wie Numi und ich vielleicht einfach nicht. Also ich habe das überhaupt nicht. Wenn du die Sachen, die wir neu ausgetestet haben, so in Sachen keine Ahnung, Overnight Oats zum Beispiel, kann ich dir nichts aufzählen in den letzten 10 Jahren gefühlt. Ich esse das Gleiche, ich trinke das Gleiche, ich mache das Gleiche, ist alles gleich. Und du jedes Mal so, oh, ich habe jetzt das Gärtnern für mich entdeckt. Und ich so, hä? Was? Wie komme ich da drauf? Wie würde ich da drauf kommen, weißt du?
Also ich auch ein Kind vielleicht. Würde das nicht ganz so mitgehen, weil ich schon auch Spaß an sowas habe. Aber jetzt explizit da ist es so, dass ich mit der ursprünglichen Lösung einfach ein Müsli kaufen mal zufrieden bin. Ja. Und also was ich zum Beispiel viel mache, ist Suppen. Und also einfach ne, so eine Suppe kochen, die ich irgendwie 3-4 Tage dann esse oder was einfriere davon. Das finde ich geil. Die schmeckt unendlich viel besser als irgendwas, was ich mir kaufen kann. Und also ne, da schnitze ich dann viel Gemüse für und so, und aber da habe ich halt das Gefühl, den Value kriege ich einfach x-fach wieder. Und also ist quasi eine Effizienzsache, ne? Ich habe das Gefühl, bei den Overnight Oats habe ich da Zweifel, ob das Upgrade das so
schmeckt groß halt ist. Schon viel besser, kann ich dir sagen.
Als aber Müsli. Das sieht man ja auch bei der Technik bei dir, Steve. Zum Beispiel, also ich finde es schon interessant vom Prinzip, was ein 3D-Drucker kann, aber ich würde nie auf die Idee kommen, mir einen zu holen. Weißt du, Aha. Du machst das halt und baust dann halt. Was weiß ich, mal ein paar Monate irgendwas mit einem 3D-Drucker zusammen.
Ja, die Razer Crest habe ich zusammen mit einzelnen Teilen. Das hat richtig viel Spaß gemacht, ja.
Oder ich weiß nicht, ich finde Funko-Pop-Figuren halt ganz lustig. Die sehen ganz lustig aus, aber ich würde mir halt nie welche kaufen. Weißt du, das geht so durch. Du magst einfach Sachen.
Nee, aber Endless, was du halt machst, ist zum Beispiel dieses Emote-Game. Also, dass du dir ständig irgendwelche neuen suchst. Ja, okay, aber also da hast du natürlich schon sehr viel Zeit immer investiert, Review-Prozess zu machen mit neuen Emotes und so. Also da habe ich dich wiederum immer viel beeindruckt. Da warst du mal beeindruckend für mich, weil ich das Gefühl hatte, das ist insane, was du da einfach investierst. Nicht nur in Geld, sondern eben vor allem an Zeit und letztlich so künstlerischer Vision so. Insofern, ich glaube, man findet da einfach seine Sachen. Was ich zum Beispiel jetzt die letzten Tage gemacht, um nächste geile Überleitung zu machen, ist Planet der Affen von 1968.
Jo, du bist der Dritte, der mir das erzählt, Alter. Was geht mit euch? Die alten Filme sind halt super geil und die neuen Filme, da bin ich wieder der irgendwie früher war immer alles besser Krömer. Die neuen Filme sind im Vergleich zu den alten halt echt nicht gut, finde ich.
Was ist anders? Die Planet der Affen-Filme war nicht gut?
Die neuen, die alten sind brillant, die neuen sind scheiße, alle.
Was? Evolution und Co. fandest du scheiße? Ja,
ganz schlimm.
Hast du den Hirnschaden? Was ist los?
Gelegentlich könnte man mir das unterstellen. Ja, ich sag mal, Medikamente sprechen für sich, ne?
Oh Gott.
Nee, also wie gesagt, nee, ich keine Ahnung.
Den neuen habe ich nicht gesehen, den, der jetzt rauskam. Aber die, das war eine Trilogie, oder?
Ja, irgendwie so.
Es war der erste Planet der Affen, dann war es Evolution, dann Revolution oder andersrum. Keine fucking Ahnung. Die waren alle super.
Also die Verkehrs-Evolution war es.
Aber das ist ja auch was, ganz anderes gewesen. Ein richtiger Planet der Affen war doch.
Ja, genau, es ist was ganz anderes gewesen. Genau, das ist der Punkt. Ja.
Du meinst die 2000er Filme eigentlich, Enclaves, oder?
Also diese. Nee, die sind nicht von 2000. Evolution und Co.
Die sind nicht so alt, nee, stimmt. Aber er meint die neuen halt.
Ah, ja, okay.
Die waren ja mega. Die waren ja auch animationstechnisch mega und die waren, Planet der Affen.
Ja, geil. In 3D Affen beobachten, die sich gegenseitig bekämpfen.
Also die haben nicht sich die haben sich auch gegenseitig bekämpft, aber das ist ja einfach ein Postapokalyptik.
Ja, sie stehen gegen die Menschheit auf und so. Ja, okay, aber ich fand die alten einfach
geile Szenen gewesen. Das war ja auch einfach sehr hochwertig gemacht.
Weißt du, das ist dasselbe Problem, was viele mit dem neuen Alemania haben werden, ne? Und deshalb verurteile ich auch keinen, wenn sie sagen, oh, das alte Alemania war so viel besser jetzt als der Reload, der jetzt kommt. Ich bin Frosch im Hals, bin da mit den alten Filmen aufgewachsen und fand die halt super. Und die neuen, und da hast du total recht, haben mit den alten einfach gar nichts mehr zu tun. Für mich ist das kein Planet der Affen. Das ist halt, ich weiß nicht.
2011, was anderes. 2017 übrigens. So, 2011, 2014, 2017 waren die drei Filme, die ich meinte.
Okay.
Ja, okay. Jetzt ist halt die neuen New Kingdom. Ja.
Der 2001er, also den fand ich auch ganz gut. Na gut, aber ich war jedenfalls beeindruckt von diesem 68er, weil ich das Gefühl hatte, ich mache den kurz an, 10 Minuten, dann halte ich es nicht mehr aus davon, wie langsam und wie schlecht die Effekte sind und so weiter. Und das war nicht so. Also es fängt zwar so an, so ungefähr, wie ich es mir vorgestellt habe. Also da sind 4 Leute in einem Raumschiff und das Raumschiff ist halt einfach, was weiß ich, eine Garage. Und dahinter flimmert ein Bildschirm. Und es wird irgendwie philosophisch geredet, da habe ich das Gefühl, okay, das halte ich nicht lange aus, aber der Film an sich fand ich schon wirklich, da passiert einiges und ist einfach gut gemacht.
Und man darf nicht vergessen, wie früh der rausgekommen ist, ne? Der ist jetzt, was weiß ich nicht, wie viele Jahre her? 60 Jahre her. Und der war wirklich seiner Zeit voraus, der Film, ne? Finde ich. Die ganzen alten Filme, die waren wahnsinnig gut.
Ja, absolut. Also tatsächlich, da war ich auch ein bisschen überrascht, einfach die Tatsache, dass die einfach eine Maske aufhaben. Das reicht halt, ne? Also das ist quasi alles CGI, was du brauchst. Und deswegen funktioniert es, glaube ich, so gut. Aber ich meine, also, ne, dass da am Anfang irgendwie eine Rakete abstürzt, das ist ja so ein bisschen egal, wie das aussieht. Also, ne, da ist irgendwie klar, dass das irgendwie krasser aussehen könnte, aber wenn es die ganze Zeit im Film so wäre, dass du das Gefühl hast, ja, okay, also diesen Effekt glaube ich jetzt einfach langsam nicht mehr, das ist halt nicht das Problem, weil man, also, ne, was weiß ich.
Es gibt auch so Making-ofs und die haben es halt, was CGI angeht, genau, also CGI war das ja nicht, aber was Special Effects angeht, haben die es genauso gemacht wie Star Wars. Die haben einfach Folien genommen, die bemalt und die einfach über das Bild gelegt, ne? Also der Shot mit dem Sand und der Freiheitsstatue, das ist nicht nachgebaut, das ist einfach drüber gemalt.
Ah, ja, geil.
Genauso wie es in Star Wars, ne? Mit irgendwie dem Kampf von Vader, wie er Luke den Arm abhackt und so. Das drumherum ist alles mit Folie drüber gelegt. Ist schon krass, ja.
Ja, aber jetzt zu diesen drei, also ich meine, ist es nicht genau das, was wir immer wollen? Eigentlich, dass die Leute nicht alles einfach nur 1:1 remaken, sondern einen Franchise nehmen, wenn sie Bock drauf haben und eine gute Idee haben, es wieder auszupacken und dann halt komplett in die heutige Zeit zu bringen. Das ist doch
das Problem. Ich habe deswegen angefangen mit dem 68er, weil ich gedacht, ich gucke jetzt einfach alle. Da habe ich jetzt Bock drauf.
Aber die haben ja wirklich nichts damit zu tun eigentlich. Also außer, dass Affen da sind, ne? Also ich meine, Prevolution beginnt ja in der heutigen Zeit. Also Prevolution ist der von 2011. Und da ist halt, ich glaube, das ist irgendwie mit Genmodifikation und Co. im Labor. Das ist ja auch alles sehr logisch in sich, ne? Also für dieses Szenario, ne? An Affen wird rumgetestet, bla. Und sie testen halt irgendwie, wie sie den, das kannst du dir ja vorstellen, dass Menschen das tun würden, ne? Und einer wird dann halt klug. Und dann werden halt immer mehr klug und was auch immer. Und dann beginnt halt basically so ein Krieg halt. Menschen gegen Affen. Und ich finde, das haben sie wunderschön umgesetzt. Also, sowohl optisch und Co. Man kann es natürlich, aber ich meine, wäre es besser gewesen, wenn sie es einfach geremaked hätten? Das finde ich super langweilig immer. Ich finde es doch einfach super. Also ich fand es wirklich eine sehr innovative, eigenständige, gute Story, ne? Also alle drei Filme. Ich fand, die hatten auch einen sehr guten Abschluss in sich.
Was du gerade beschreibst, ist exakt die Beschreibung, die man jetzt zu Alimania sagen könnte, ne? Was die Fanboys halt wollen, ist eine 1:1 Kopie von dem Alten. Und das macht einfach überhaupt keinen Sinn. Es macht keinen Sinn, weil das gibt es schon. Also jetzt ein Remake zu machen mit den, also das wäre jetzt so, wenn die neue Planet der Affen-Reihe irgendwie das alte einfach aufgenommen hätte mit anderen Schauspielern und modernen CGI. Das macht keinen Sinn. Das macht einfach keinen Sinn.
Auch Sinn, weil du bessere Effekte hast und der besser aussieht, aber es ist halt
ja, aber so es ist trotzdem Flächen, scheiße.
Ja.
So. Und genau deshalb, das neue Alimania wird halt auch anders. Ich sehe es, oder ich verstehe nicht den Drang irgendwie, das klar, die waren alle, es war eine geile Zeit, irgendwie, wir waren alle neuen WoW, es war alles spannend und besonders. Und dazu dann halt Alimania, so, das ist halt, ja. Aber diese Stimmung kannst du sowieso nicht mehr herstellen, weil das alles vorbei ist, so. Und, aber genauso wie ich jetzt sage, die alten Planet der Affen-Filme waren geil, die neuen sind nix. Der einzige Unterschied ist, dass halt die neuen Planet der Affen-Filme halt im Prinzip eine Prequel sind. Während Alimania halt, quasi parallel die alte Handlung halt schon weiterführt, aber halt in einem anderen Kontext, so. Und ja, ich bin mal gespannt. Aber also, was ich euch sagen will, ihr Lieben, ich verstehe euch, wenn ihr, weil ich es ja auch genauso mache in anderen Bereichen, ich verstehe euch, wenn ihr sagen werdet, und das werden viele sagen, das alte Alimania ist besser und das neue catcht mich irgendwie nicht. 100 Pro.
Hast du die Filme gesehen?
Was jetzt?
Hast du die wirklich gesehen oder hast du die vorher abgeschrieben? Die neuen Planet der Affen-Filme?
Nee, ich hab die geguckt. Also okay. Ich glaube, ich habe einen nicht ganz geguckt, weil ich ihn so langweilig fand, aber ich habe alle gesehen.
Hm. Du hast sie gehasst?
Das verstehe ich. Gehasst ist so ein riesiges Wort. Ja, ich fand sie einfach nicht gut. Ja, vielleicht zu viel neuen Schnickschnack, was weiß ich.
Ich fand die richtig gut. Ich fand auch, hat auch schöne Memes gehabt, ne? Apes Together Strong. Das fand ich alles super. Aber auch die Animation war natürlich cool, weil es ist ja auch Motion Capture gewesen, das meiste. Ist ja mit dem Gollum-Typ, mit Andy Serkis und Co. Und ich fand, das sah schon richtig geil aus. Und diese Epic da reinzukriegen, fand ich schon cool, wenn sie dann aus ihrem, ich glaube im zweiten Teil oder so, aus dem Wald auftauchen überall. Das ist schon, ich fand, sie haben es sehr gut hinbekommen, cineastisch große Bilder zu schaffen. Obwohl es eigentlich nur um Affen geht. Affen sind ja eigentlich nicht so cool, ne? Aber, ja, aber sie haben es, finde ich, geschafft, die so darzustellen, als ob du denkst, oh fuck, das ist eine Armee, mit denen will ich mich nicht anlegen. Ah, nee, ich muss den neuen dann auch gucken. Muss ich aus meiner Anime-Bubble raus? Die macht dich echt. Ich weiß nicht, ob die generell so gut bewertet sind und Co. Oder ob ich alleine bin mit meiner Liebe für die Planet der Affen-Filme. Ich glaube, die müssen ja erfolgreich sein, sonst hätten sie nicht so viele Fortsetzungen, oder?
Ich steige gerade erst ein.
Ich komme. Du bist dann auch da in ein paar Jahrhunderten. Nomi geht durch die Zeit und guckt sich
Also ich sehe da Parallelen auch zu der Kong- und Dingsbums-Reihe.
Ja, nee.
Die ist auch, finde ich, auch ganz furchtbar.
Das kann ich so nicht akzeptieren.
Warum
nicht? Das ist Trash, komm. Godzilla und...
Das ist Trash!
Ja,
Godzilla gegen Kong, die sind halt von der Animation her auch brillant. Die sehen super aus. Ja, absolut.
Aber das ist halt Michael Bay Action-Kino. Also was Kong und Dings machen, da geht's ja nur darum, hack, 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 große Monster gegeneinander, boom. Das ist ja nicht so bei Planet of the Apes. Das ist ja eine sehr, sehr schöne postapokalyptische Story sozusagen. Also da ist ja viel Storyline, da ist ja nicht viel Action. Also schon Action auch, klar, die kämpfen auch und klar, aber es ist ja einfach eine gut gezählte Geschichte, die in sich stimmig ist, währenddessen Godzilla gegen Kong. Ich meine, es geht halt darum, dass ein riesiger großer Affe alles kaputt haut oder halt ein großes Godzilla-Ding, ne? Viel mehr ist da ja nicht. Da ist ja keine Story dahinter, großartig. Also ja, sie haben da die ausgehöhlt, die Hohlerde und bla, ich weiß, aber ich meine, mit allem Respekt, ich glaube nicht, dass der Fokus auf Story ist. Ich glaube, da ist eher Fokus auf großen Bildern und großen Action und Explosionen und was auch immer. Aber das ist ja bei Planet of the Apes nicht so. Ich finde Planet of the Apes wirklich eine gute Geschichte. Also diese neue Trilogie oder, ich weiß nicht, ist der neue jetzt der vierte davon? Ich
glaube schon.
Ja, dann ist es ja gar keine Trilogie mehr.
Aber da kämpfen nur Affen gegen Affen irgendwie in allen Trailern.
Ja, weil die Menschen bestimmt alle tot sind.
Ja, haben sie einfach ausgespielt.
Ja, nee, weiß ich nicht. Habe ich noch nicht mich informiert, aber ich fand die Trilogie wirklich, also einfach vom Storytelling sehr gut. Ich fand es einfach eine schöne Geschichte. Das würde ich bei Kong und Godzilla nie sagen. Also da ist ja, ich habe schon ehrlich gesagt komplett vergessen, was die Story ist. Und ich habe
gesehen. Retter, dann sind irgendwann die Beschützer der Welt und gegen die anderen Monster.
Ist Bryan Cranston in einem dabei? Selbst den habe ich vergessen. Ich glaube, Bryan Cranston ist doch dabei als Wissenschaftler oder sowas.
Und selbst wenn, ich
glaube schon. Und selbst wenn
die waren auch so belanglos, dass ich mich da nicht dran erinnern kann.
Ja, nee, aber das kannst du auch nicht erwarten. Willst du auch nicht. Willst du jetzt Godzilla gegen Kong als Story-driven irgendwie sehen? Eher nicht, glaube ich. Ich meine, da musst du halt eine kleine Story drumherum bauen, die möglichst 0815 ist. Und dann lass sie kämpfen oder so.
Let them fight.
Das kann ich nicht vergleichen. Also ich würde Kong und Dings eher mit Transformers vergleichen. Und Planet of the Apes eher mit, keine Ahnung, mit irgendwas Ruhigerem.
Okay.
Aber hat dir nicht gefallen? Ist okay.
Ist okay, ne?
Ich mag meine Affen.
Du magst deine Affen.
Der ist der Beste. Apes together strong. Ja. Mit einem Superheldenfilm würde ich es eher vergleichen. Das passt. Eher mit einem ruhigeren. So mit einem MCU kann man es eher vergleichen.
Gibt es eigentlich noch einen guten Marvel-Film dieses Jahr, der angekündigt ist? Irgendwas, auf das man sich freuen kann? Ich glaube nicht, ne?
Ich habe gar nichts mehr gesehen. Ich glaube, die haben aufgegeben.
Die haben aufgegeben, okay.
Da ist nichts mehr zu retten mit ihren Blöden. Ah, die haben es auch einfach verkackt.
Also einfach, mein lieber Enclays, ich weiß ja, du guckst nur deine Animes und hast gar keinen Bock mehr auf den anderen Scheiß, aber trotzdem haben wir mindestens in diesem Jahr noch zwei Serien, auf die wir uns beide freuen und die wir auch hier besprechen werden. Erstens The Boys, zweitens House of Dragon, zweite Staffel.
Also so Dragon gehe ich mit, Boys, weißt du ja, bin ich gar nicht mehr so...
Was? Verloren, das gibt's doch nicht.
Ja, also das werde ich wahrscheinlich schon gucken.
Ja, siehst du.
Aber so freuen ist hochgegriffen. Außer so Dragon freue ich mich. Doch, da kann ich mitleben. Aber
ja, sehr gut. Wenigstens Boys, haben wir eine Serie.
Wenn sie Boys jetzt wieder eine Staffel drum machen, wie sie gegen Homelander versuchen anzukommen, dann...
Wahrscheinlich, oder?
Ja, ist wahrscheinlich. Wieder
Staffel.
Das ist halt ein kleines Problem, was sie gemacht haben. Das ist Storytelling ein bisschen fragwürdig.
Also du kannst halt Homelander auch nicht töten, dann ist die Serie gar nichts mehr.
Ja. Er ist zu wichtig, er ist zu groß geworden. Du kannst ihn nicht mehr eliminieren, aber...
Und
er
ist halt auch noch ein Sohn irgendwie als Robin quasi.
Ja, so ein bisschen wie MCU, ne? Wenn Iron Man irgendwann weg ist, ist nicht mehr so geil. Dann kannst Homelander halt auch nicht rausnehmen.
Aber die wollen ja Iron Man wieder zurückbringen, ne? Ich weiß nicht, ob sie eine Prequel machen, obwohl die Prequel gab's ja quasi schon. Dann können sie gar nichts davor machen. Als Kind vielleicht mit seinem Dad.
Den müssen sie ja zurückbringen. Also ja. Ich glaube, sie machen es einfach falsch. Das MCU hat es falsch gemacht. Sie haben es nicht hinbekommen, neue Charaktere, die irgendwie catchend nachzubringen. Mm. Und ich bin der festen Überzeugung, dass das der Fehler ist. Doctor Strange alleine hilft einfach nicht. Die sind zu farblos, zu unbedeutend. Du brauchst große Schauspieler. Sie auch
der neue Captain America, der ist halt einfach komplett boring.
Ja, ich mag ihn den als Schauspieler, aber halt in der Seitrolle. Da wo er war. Ne? Als Falcon war das absolut fein. Das hat er gut gemacht. Aber ich glaube nicht, dass er diese Rolle tragen kann. Das stimmt schon. Aber es ist natürlich auch, sie werden auch nicht in Szene gesetzt. Ne? In den Filmen, die ich bisher gesehen habe, da ist auch nicht, die kriegen es auch nicht hin, so große Momente zu
haben. Jetzt haben sie in den Serien quasi Loki auch rausgenommen, weil der da auf seinem Stuhl sitzt die ganze Zeit. Den kannst du auch nicht mehr verwenden, ne? Der ist ja auch ein guter Charakter eigentlich, ne?
Ja, ein guter Charakter, aber auch eher so ein Side-Charakter, finde ich. Also ja, der konnte die Serie schon so ein bisschen mittragen, aber ist es jetzt sowas richtig Großes? Ich finde, Große kommen immer dann durch Epic auch zustande. Loki ist so ein komödiantischer Charakter. Mm. Weil, also
das Ding ist halt, ja, Entschuldigung.
Ja. Nee, Iron Man zum Beispiel ist halt das beste Beispiel. Ich meine, der ist natürlich, der hat halt auch viel Comedy-Faktor drin, ne? Es ist ja nicht so, dass es jetzt ein todernster Charakter wäre. Aber du kriegst es halt hin bei Iron Man. Das fängt schon ganz am Anfang an, diese Pressekonferenz, diese unglaublich legendäre, ja, die man immer wieder sieht, wo er sagen soll, dass er nichts mit Iron Man am Hut hat und dann sagt, I am Iron Man und das ist das Ende des Films. Das ist so episch und cool einfach. Das ist einfach so cool gemacht und da brauchst du einen guten Schauspieler für, da brauchst du eine gute Rolle für und dann kannst du halt Emotionen zu diesen Charakteren aufbauen. Und das passiert halt bei den Neuen nicht. Das passiert auch bei Loki nicht, wenn ich ehrlich bin. Loki ist cool als Gegenspieler von Thor und als Gegenspieler der Avengers und als kleiner, weiß nicht, ist auch teilweise Slapstick-Comedy,
was Loki macht. Ne? Ja, ja. Aber ja, Deadpool ist ja so ähnlich, ne? Das ist halt auch ein Quatsch, Superheld. Aber ich freue mich mega auf den dritten Film mit Wolverine jetzt zusammen. Das könnte so gut werden. Der Trailer verspricht halt echt viel, finde ich.
Ja, Deadpool ist cool. Aber Deadpool ist natürlich nochmal was anderes. Der ist nochmal
Top. Den kannst du auch nicht für die Avengers oder so nehmen.
Der ist auch nie episch. Den könntest du nicht nehmen für einen Fight gegen Thanos.
Nee.
Wie willst du das machen? Willst du den aufbauen jetzt über 10 Jahre für einen Fight gegen den Thanos? Das kriegst du nicht hin.
Nein, der dritte Teil ist auch mehr oder weniger aus dem MCU herausgelöst, auch wenn da Wolverine spielt. Ja. Ausgelöst.
Die haben einfach vergessen, also sie haben einfach alle ihre wichtigen Charaktere verloren, finde ich. Oder sie eliminiert oder was auch immer, was sie auch irgendwann tun mussten. Aber sie haben es nicht hinbekommen, irgendwie so.
Ersatz.
Weiß nicht. Ja, irgendwie, Doctor Strange ist der Einzige, dem ich das zutrauen würde, aber das reicht nicht, weil die Avengers waren halt nicht eine Person, sonst wär's nur der Avenger gewesen. Das hilft ja nichts.
Guardians of the Galaxy sind auch irgendwie raus, ne?
Ja, und die sind halt auch, die gelten sozusagen als ein Charakter in einer gewissen Hinsicht, ne? Die sind irgendwie nur im Zusammenhängen cool. Und das sind so ein Klumpen, der dabei ist. Und ja, die sind auch da. Aber fast irgendwas so was Cooles. Das ist auch die Mischung der Charaktere, ne? Du hattest bei den ursprünglichen Avengers mit Captain America so einen extrem ernsten, der wenig Humor hatte eigentlich, der wenig Comedy reingebracht hat, der war ernst, der war episch, das war so ein Hero. Und dann hattest du ganz verschiedene Leute. Und das ist schwer hinzukriegen natürlich auch, aber du brauchst doch trotzdem, du brauchst halt diese Flaggschiffe wie Iron Man und Captain America, ne? Ansonsten kriegst du einfach keine Epic in die Story oder keine Relevanz. Du
was ist eigentlich mit Thor? Wo ist der jetzt eigentlich?
Keine fucking Ahnung,
was irgendwo Fortnite
würde ich schätzen.
Ja, nee, das hat er hinter sich gebracht, hinter sich gelassen.
Vielleicht ist es Rückfall, wer weiß das.
Wo war der denn am Ende des Films, des letzten? Da hat er doch da, wo war der? Der hat das mit dem Raumschiff irgendwo hingefahren, ne? Ich glaube, der mit den Avengers mit? Ich weiß nicht mehr.
Ach, die fliegen alle überall rum. Erst ist er mit den Guardians rumgeflogen, dann ist er wieder zurück. Dann, ach, was weiß ich, ey. Ich hab's echt verloren. Das hat mich ja verloren, das ist zu viel geworden. Die hätten mal kleiner bleiben sollen.
Blood and Thunder hieß der letzte, ne?
Ach Gott, ja,
stimmt. Ja, der war ganz nett, aber auch nicht mehr.
Nein, du fandest den furchtbar.
Ja, ich fand den furchtbar. Ich finde den auch immer noch furchtbar, wenn ich daran zurückerinnere. Aber ja, sagen, ganz nett war jetzt nett formuliert von mir. Ich fand den nicht so doll.
Du fandest ihn absolut schrecklich.
Ich fand ihn absolut schrecklich. Ja, du hast recht. Ich fand ihn absolut schrecklich.
Das war echt gesagt, war ganz okay. Auf Arcane freuen wir uns doll alle.
Also. Wann kommt denn das?
Natürlich. Im November.
Wow, okay.
Dann haben wir noch zwei Serien, auf die wir uns richtig freuen.
Da freue ich mich richtig drauf. Das war richtig geil. Das war auch so ein mieser Cliffhanger, ne? Ein mieser Cliffhanger, von daher.
Keine Ahnung, ob das da überhaupt weitergeht, oder weiß man das?
Ich weiß nicht, ob sie eine komplett neue Geschichte erzählen. Könnte auch passieren. Weiß ich nicht. Ich weiß es wirklich nicht, was sie planen.
Ja, I don't know.
Ich denke, sie wollen schon möglichst viele Charaktere reinbringen, auf jeden Fall, ne? Das sollte das Ziel sein.
Ja. Aber es könnte einfacher sein, erstmal mit den Charakteren weiterzumachen und, ne?
Ja, und auf
große. Also ich glaube nicht, dass sie eine neue Geschichte erzählen bei dem Cliffhanger. Der war ja so böse. Das war so offen alles.
Was war denn das? Die Explosion da, ne?
Ja, genau.
Ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung, wo sie da weitermachen. Mal gucken.
Ich bin gespannt drauf. Weil die erste
Staffel war
richtig krass gut.
Ich hoffe nur, dass sie mehr Charaktere reinbringen. Ich hätte es gerne so als Roadtrip. Ich will Roadtrip-Arkan haben. Die sollen sich auf die Reise machen und durch die verschiedenen Runeterra-Gebiete ziehen.
Ja, aber die müssen erstmal die Story richtig zu Ende bringen.
Ja, das können sie ja machen. Dann machst du hier kurz 5 Minuten. Oh, wir müssen
fliehen. Und der Oberbösewicht hat doch auch überlebt. Das war doch auch der Cliffhanger, oder? Dieser Bösewicht da von dieser Bande, der Chef.
Rico.
Der hat auch überlebt.
Keine Ahnung. Ich weiß es nicht mehr. Es ist schon so lange her. Ich hab das vergessen. Alles mit Anime-Wissen überschrieben. So wie aber ist auch Anime Bundy, fast. Oder? Ist ja fast Anime. Ist ja fast schon. Anime. Ist auch okay. Close enough.
Gut, ihr Lieben, dann sind wir durch für heute. Eine Dreiviertelstunde reicht auch, finde ich. Es war mir eine Freude, hier bei am sonnigen Sonntag mit euch zu quatschen über Gott und die Welt.
Diese blöden Hoffenheimer führen 6-0. Are you kidding me? In der 57. Da gehen noch 5 Tore. What?
Oh Mann.
Ja, Darmstadt und Frankfurt mögen sich nicht.
Wie ein Drittliges. Wow.
Müssen wir gewinnen gegen Leipzig oder unentschieden spielen oder einfach auf die Bayern hoffen?
Gerade Bayern-Startelf gegen Hoffenheim irgendwie. Spielen irgendwelche A-Jugend-Spieler.
Ja, wofür wollen die denn noch schon?
Nee, gegen Wolfsburg spielen sie ja jetzt. Die haben irgendwie alle weg.
Ja, gut, die sind auch wirklich alle verletzt.
Ja.
Die sind alle kaputt. Die haben ja das ganze Saison mit Schmerzkillern durchgespielt.
Gut, dass in meiner Bundesliga-Elf Musiala und Kane sind, die aber beide verletzt sind und nicht spielen. Super.
Alle kaputt.
Oh Mann. Naja, gut, ihr Lieben, wir sehen uns nächste Woche wieder. Ach nee, nächste Woche ist Tyson. Von daher sehen wir uns in 2 Wochen wieder. Ja, in 2 Wochen, ne? Oder ist dann
Sascha? Ich darf aber schon kommen, ne?
Bitte? Ich darf aber schon kommen. Natürlich, bitte dich. Na klar.
Mal ja sicherstellen.
Wir machen das einfach kurzfristig aus. Mit wem und wie und wann, warum und wie. Gut. Dann schönes Wochenende euch allen. Schönes Wochenende oder Restwochenende an die Community. Und bis nächste Woche. Macht es gut. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Bis dann. Tschüss.